Ja, es war ein langer Sommer. Ich habe nochmal nachgeguckt, uns zum letzten Mal Anfang Mai getroffen. Also
Oh,
Mai ist ja
hoppla.
noch kein Sommermonat,
Nee,
wobei
aber es hat sich angefühlt wie Sommer.
genau.
Der Sommer fing doch irgendwie Ende März, Anfang April oder sowas an. Wir gingen
Genau.
nur von arktischen Temperaturen direkt
Ja.
in Hochsommer über und der blieb dann bis vorgestern quasi.
Ja.
Ja.
Und es war zwischendurch ganz schön heiß. Und das war ja, glaube ich, die große Frage des Sommers, ob das eigentlich ein menschengemachter Sommer war.
Naja, also alle Klimaforscher, die ich dazu gelesen habe, die waren sich einig, dass das der erste Sommer ist, der tatsächlich
Ja,
menschengemacht
ja.
sei.
Also.
Ob das stimmt, kann ich natürlich nicht überprüfen, aber sie waren sich, glaube ich, alle relativ einig.
Ich habe es anders gehört, dass nämlich die Meteorologen immer sagen, dass man einzelne Ausschläge sind, hat es immer gegeben. Also 2003 gab es auch so einen Sommer. Da gab es sogar noch mehr Trockenheit und noch mehr Schäden durch Trockenheit. Auch damals wurde diskutiert, ob die Bierpreise steigen müssen.
Die Bierflaschen sind dieses Jahr knapp geworden.
Ach ja,
Ja,
echt?
ja, ja. Es wurde appelliert von der bierproduzierenden Industrie, dass man seine Flaschen zurückgeben möge, damit neues Bier abgefüllt werden könne. Und kleine
Die hatten
Brauereien
nicht
hatten
mehr
wohl
genug,
richtig Probleme. Die hatten nicht mehr genug Flaschen.
nicht mehr genug Pfandflaschen.
Ja, genau. Ein
Das ist
echtes
mir,
Problem.
ja, das ist ein Problem, das ist natürlich ein Problem. Ja, das ist ein Problem. Also alles, was die Wirtschaft beeinträchtigt, ist ja irgendwie ein Problem,
Naja,
ne?
alles, was das Klima beeinträchtigt, ja, ist nicht so ein großes Problem.
Naja, aber ich habe mir überlegt, es muss ja eigentlich auch gegenläufige Faktoren geben. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, heize immer noch nicht in meiner Wohnung, die ist auch echt, das ist ja so ein Neubau, das ist echt gut gedämmt und
Naja,
so.
ähnlich wie hier.
Aber normalerweise, glaube ich, habe ich in den letzten Jahren schon mal im November schon mal angefangen zu heizen, weil es da echt kalt wurde. Und es funktioniert. Es funktioniert. Also den ganzen Oktober habe ich, glaube ich, einen Tag mal, haben wir mal geheizt und dann, und das ist ja, wenn das bei allen so ist, dann, das muss ja bedeuten, dass weniger, Erdöl verbrannt wird, also weniger Energie verbraucht wird auf der nördlichen Erdhalbkugel. Und das muss sich ja irgendwie auswirken. Im Kohlendioxid, oder?
Du bist Optimist.
Ich bleibe Optimist tatsächlich, ja.
Ich habe ja vorgestern gerade The Day After Tomorrow gesehen von Roland Emmerich. Brandaktuell quasi. Und da geht das ja alle sehr viel schneller innerhalb von 6 Wochen irgendwie, dass ne, das Klima zusammenbricht irgendwie. Aber ich habe auch gemerkt, ich konnte den Film nicht mehr so richtig genießen irgendwie, weil alles, was damals noch Utopie war, ist jetzt einfach ne, natürlich viel langsamer, aber man steht so an der Schwelle dazu.
Naja,
Also
aber
von
die Sache bei dem Film war ja, dass es eben doch gar keine Warmzeit kam, sondern eigentlich eine zweite Eiszeit durch das Abbrechen des Golfstroms, glaube ich, oder so, ne?
genau, genau,
Und dass
genau.
dann Temperaturen von bis zu minus 100 Grad
Genau.
herrschten
Auf der Nordhalbkugel,
in
genau.
Nordamerika, genau.
Genau. Deswegen die Nordamerikaner
Also ganz so weit sind wir noch
nach
nicht.
Mexiko auswandern
Genau.
mussten.
Ganz so weit sind wir noch nicht.
Ganz so weit sind wir noch nicht.
Naja, also was natürlich schon, es gibt jetzt ja auch diesen großen Flüchtlingsstrom nach Mexiko, durch Mexiko durch, möglichst in die
Auf der
Vereinigten
amerikanischen Grenze
Staaten,
zu, ja.
wenn sie gerade hinkommen. Und da sagen ja viele eben auch, dass das Klimaflüchtlinge seien oder sind.
Ist das so?
Ja, ich kann es nicht wirklich beurteilen. Also was ich jetzt gehört habe, sind es vor allen Dingen Angehörige der, sag ich mal, Mittelschicht, kleinbürgerlichen Mittelschicht in Zentralamerika, die dort auch vor der ganzen Gewalt und der ganzen Aussichtslosigkeit fliehen. Oft sind es ja eben auch Mütter mit Kindern oder Familien mit Kindern, die Sicherheit und Wohlstand wollen, so wie wir es ja alle genug haben.
Aber es ist natürlich, ich habe mich einfach gewundert über den Zeitpunkt, ehrlich gesagt. Also es ist
Ja.
ja einigermaßen bekannt irgendwie, dass Trump die Grenze gerade
Ach so,
zumacht
ja.
und dass die Wahlen anstehen und dass da so ungefähr der schlechteste Zeitpunkt ist irgendwie, um zu versuchen, in die USA reinzukommen.
Es hat ja diesen Strom immer gegeben, diesen Strom an
Genau,
Flüchtlingen.
und dieser Strom irgendwie, habe ich jetzt mal gehört, wird beziffert auf 2.000 bis 4.000 Leute. Also von einem Strom kann eigentlich nicht
Ja,
wirklich die
aber
Rede sein, sondern das wird halt irgendwie auch von
was das Neue
der
ist, die
Regierung
haben.
hochgejazzt irgendwie.
Die haben sich organisiert. Nein, aber was das
Ja.
Neue ist, es gibt ja auch diese Bilder von diesen Leuten, wie sie da alle so Brücken überqueren und so. Die haben sich organisiert. Normalerweise, also diesen Strom, sag ich mal in Anführungsstrichen, das gibt es schon seit Jahrzehnten.
So Tracker,
die sind irgendwie so mal hier mal im Bus, hier mal im Laster oder so. Und die haben sich, und das hat natürlich mit den Smartphones zu tun und mit den sozialen Medien. Klar. Das hat, da hat jemand angefangen, quasi so eine Art Flashmob zu machen und sich, und das hat, hat dann, hat sich rumgesprochen über die sozialen Medien, und das geht, und das ist, glaube ich, heute der Unterschied, dass du dann eben aus so einem Zug eine politische Demonstration machen kannst. Das ist ja das, was da passiert.
Naja, klar, so kriegst du Demonstranten irgendwie nach, keine Ahnung, Dresden oder sonst irgendwo hin.
Ach so, Pegida meinst du?
Ja, oder halt irgendwelche, klar, so, also Rechtsextreme formieren sich so, Flüchtlinge können sie so formieren, also natürlich, klar, du kannst halt plötzlich einfach Gruppen, Massen mobilisieren, die du vorher einfach wegen einer schleppenden Infoverteilung einfach nicht so ohne weiteres zusammengekriegt hast.
Und das ist ja eigentlich ein Sprung in der Entwicklung, und du merkst ja, wie ich jetzt schon hier so ganz...
Ja, du leitest schon langsam in unser erstes Werk.
Erste genau, das ist ja so...
das ist ja so raffiniert.
Ich wusste, dass du es nicht merkst. Genau, das ist ja eigentlich wieder so ein Entwicklungssprung in der Geschichte der Menschheit, der unsere Lebensbedingungen komplett verändert hat in den letzten 20 Jahren.
Absolut.
Und, und auch nicht nur gut, aber eben auch gut. Dass es eigentlich ungenommen eine Gleichzeitigkeit der Kommunikation gibt. Eigentlich sind ja diese iPhones auch eine Art von Außenstelle unseres Gehirns. Wir können damit alles, alle unsere Gedanken und teilen, ja.
Naja, man hat halt so einen angedockten Bordcomputer dabei die ganze Zeit.
Genau,
das
genau.
Das ist schon so, ja.
Genau. Und das ist ja erstaunlich, wie plötzlich und überraschend das kam. Und das hat...
Wir haben das ja richtig miterlebt. Ich weiß noch, dass mein Freund Martin 1995 war es, der einer der ersten Menschen war, der permanent überhaupt ein Smartphone, also kein Smartphone, damals war es einfach nur ein Mobilfon, bei sich hatte, und damals noch so ein Riesenknochen. Und ich damals schon völlig genervt war, dass er mehr Zeit mit dem Gerät als mit seiner Umwelt irgendwie
zugebracht hat. Aber was hat er denn mit so einem normalen alten Handy da gemacht? Hat er geguckt, da konnte man ja nichts machen damit, außer anzutelefonieren.
Naja, genau. Aber es wurde halt plötzlich ständig und andauernd kommuniziert
telefoniert
mit irgendjemand.
Und
also
geguckt,
dazu,
wer angerufen hat.
Muss
so?
Dazu sagen, dass er damals schon beim Chaos Computer Club war. Die haben sich damals gerade erst formiert irgendwie so zu der Zeit. Und er hat für... eine Firma gearbeitet, die damals so erste Webseiten und so gemacht hat. Damals relativ groß. Pixelpark war das. Und da gehört es natürlich zum guten Ton, irgendwie ständig irgendwie vernetzt zu sein. Damals gab es natürlich so dieses Internet, gab es noch nicht in der Form, aber so die ersten akademischen Vernetzungen, die gab es natürlich schon. Und diese Leute, die da weit vorne waren, die haben ständig halt miteinander gesprochen und kommuniziert. Also da hat man so richtig gemerkt, da formiert sich so eine Speerspitze von einer neuen Entwicklung. Und man war da in erster Linie genervt, aber es war klar, da verändert sich gerade was.
Ja, das stimmt.
Mitte der 90er.
Mitte der 90er. Und ich weiß noch, Ende der 90er, als ich so richtig anfing zu arbeiten als Journalist, gab es dann vereinzelt Redaktionen, wo man dieses Internet auf den Computern installiert hatte, also diesen Internet Explorer.
Ja, oder man hatte AOL oder Internet Explorer.
Das wählte sich ja langsam ein, und es war dann immer, aber ich weiß, dass damals noch, also allgemeine Meinung war, dass ein Gang ins Archiv mit Sicherheit viel effektiver ist, und auch, das war auch so.
Ja, es ging schneller im Endeffekt.
Genau,
immer noch.
Da war noch nicht viel drin im Internet.
Es war nicht viel drin, und es gab ja diese Ampel, dieses Ding rot-gelb-grün, und das hat ewig gedauert, bis man drin war, und man war genauso schnell wieder draußen meistens. Also das hat ja auch alles nicht, stabile Leitungen, das hat irgendwie alles nicht funktioniert.
Ja.
Genau. Und das ging dann doch alles ziemlich schnell.
Ja.
Ja.
Und wenn Yuval Harari recht hat, dann ist das schon öfter in der Menschheitsgeschichte passiert, dass plötzlich ganz schnell irgendwelche Entwicklungen in Gang gekommen sind. Der hat ja dieses Buch geschrieben, Eine kurze Geschichte der Menschheit.
Genau.
Hast du es eigentlich auf Englisch gelesen?
Nein, ich habe es diesmal auch auf Deutsch gelesen.
Als Buch
und auf Deutsch, ja, also ganz oldschool. Mhm. Allerdings habe ich die Taschenbuchausgabe und nicht die gebundene, wie du.
Ja, ich habe die gebundene.
Obwohl, ich sehe schon, da hast du sie sogar aus der Bibliothek
geklaut. Ich habe sie aus der Bibliothek ausgeliehen.
Ich mache das legal. Genau, und deswegen, ich weiß nicht mal, wie es auf Englisch heißt, Brief History of Mankind wahrscheinlich, oder heißt es ganz anders?
Ich habe keine Ahnung. Gute Frage,
ne? Das heißt, unter dem Titel A Brief History of Mankind, ja, genau.
Ja, Genau, genau.
Also wörtlich übersetzt.
Aber das Original ist, so wie es hier auch steht, hebräisch. Und eben, ne, hebräische Original aus einer Ausgabe.
Achso, da habe ich jetzt natürlich, weil ich meine Brille nicht auf habe, habe ich jetzt gar nicht geguckt.
Wo ich denke, das ist fast zeitgleich.
Bei mir steht es nur Englisch unter dem Titel. Ah ja, Tatsache. Ja.
Man fragt sich, was zuerst da war, aber das hat, glaube ich, keinen Sinn. Also es hat, wenn du Erfolg haben willst mit solchen Büchern, musst du sie auf Englisch, herausgeben.
Herausgeben. Ja, und man muss ja dazu sagen, das ist ja auch wirklich, das ist ein Buch, was auch weltweit, also ohne Unterschied, gelesen werden kann.
Ja, und ich will mal vorwegschicken, es hat selten ein Buch, schon lange kein Buch mehr gegeben, was ich mit so einer Begeisterung gelesen habe.
Ja, das also ging wirklich, mir genauso.
Ging ganz leicht rein und ich hatte ganz viele so, wo du denkst,
man hat so Aha-Momente.
Aha-Momente, genau, Aha-Momente. Weil was er macht, ist ungewöhnlich, dass er eben die Geschichte der Menschheit erzählt aus Sicht der Kognition unseres Verstandes, also wie unser Verstand funktioniert.
Das hätte ich jetzt so gar nicht benennen können irgendwie, aber das stimmt natürlich. Es geht um kognitive Revolutionen, die immer wieder kommen.
Ja, wobei es nicht wahrscheinlich ist, dass diese kognitiven Revolutionen mit genetischen Veränderungen oder so einhergehen.
Nein, sondern es geht um Kultur.
Es geht um Kultur,
es geht
genau.
Um Kultur. Es ist eigentlich, man könnte sagen, es ist eine Kulturgeschichte der Menschheit.
Ja.
Es gibt ja offensichtlich dieses Fach Universalgeschichte. Ich habe nochmal geguckt, es gibt wohl noch einen anderen Vertreter, der ähnlich bekannt ist. Das gibt also zwei große Vertreter, die so auch ähnliche Theorien haben. Und mir war ehrlich gesagt gar nicht so ganz klar, dass es diesen Zweig überhaupt gibt. Mhm. Also ich kenne Geschichte immer noch, so wie das bei uns in der Schule vermittelt wurde, nämlich mit Daten und Fakten fürchterlich trocken, die einem alle wenig sagen. Und man weiß hinterher noch, dass in Ägypten irgendwie...
Das ist auch nicht falsch, aber es erklärt eben nicht alles.
Gern, aber es erklärt wahnsinnig wenig.
Ja,
es erklärt eigentlich gar nichts. Mhm. Irgendwie, man ballert sich da halt irgendwelche... Ja. Fakten rein und da ist mir auch zum ersten Mal jetzt aufgefallen, wie dürr und dürftig das ist, was man da eigentlich vermittelt bekommt und auch wie wenig aussagekräftig, also was hat das für eine Relevanz irgendwie, wenn ich so ein Datum weiß, wo irgendein Krieg stattgefunden hat, wenn ich nicht erklärt bekomme, so wie er das macht, warum dieser Krieg eigentlich stattgefunden hat.
Und beziehungsweise warum es überhaupt Sinn macht, oder warum es Menschen gab, für die es Sinn gemacht hat,
in diesem Moment
einen Krieg zu führen, Länder zu erobern.
Irgendwo einzuwandern.
Genau, hat sich das entwickelt, dass es dass Imperien entstanden sind?
Genau.
Und auch die Frage zu stellen, man geht in der herkömmlichen Geschichtsschreibung geht man davon aus, dass das richtig war, dass es Erfolgsgeschichten waren oder dass das eben die menschliche Entwicklung ist hin zu Imperien und ob das überhaupt gut ist, ob das nicht sozusagen auch Länder, die sich entschieden haben oder Völker oder Gruppen eben keine Imperien zu bilden, ob die nicht viel besser dran waren.
Ja, und das
ist
zum
Beispiel die Schweiz. Ne? Die sind ja wohl mit am besten dran und hatten noch keine imperialen Gedanken, glaube ich.
Ambitionen. Das stimmt. Ja, also ich muss sagen, bei dem Buch, ich glaube, die erste Aussage, wo ich gestutzt habe und dachte, die schon völlig divergierte von dem, was ich in der Schule gelernt habe, war, dass halt eben diese unterschiedlichen Evolutionsstufen, die wir in der, also das frühen Menschen, also Neandertaler, Homo erectus, Homo sapiens, was auch immer. Ich erinnere mich recht gut, dass wir in der Schule gelernt haben, dass die sukzessive aufeinander gefolgt sind oder dass es vielleicht Schnittmengen gab, aber dass die über Zehntausende von Jahren teilweise
nebeneinander hergelebt haben. Ja.
Das ist zum Beispiel schon mal völlig an mir vorbeigegangen oder zumindest erinnere ich das nicht mehr so.
Ja.
Da dachte ich schon so, aha, okay, das war so das Erste. Und das Zweite war, dass er ja absolut in Abrede stellt, dass die landwirtschaftliche Revolution, dass das eine erstrebenswerte Angelegenheit ist, auf die man stolz sein kann, sondern er sagt, naja, vielleicht war es aber auch so, dass Jäger und Sammler eigentlich die glücklicheren Menschen waren. Und dass diese Trägheit, diese zivilisatorische Trägheit, die den Menschen dann an einen Ort fesselt und ihn zu Schwerstarbeit auf dem Feld monotoner Schwerstarbeit zwingt, war vielleicht die erste große Katastrophe der Menschheit.
Genau, das fand ich auch ganz interessant. Diesen Gedanken fand ich auch sehr interessant, weil immer davon ausgegangen wird, dass das eine positive Entwicklung ist, weil eben die Landwirtschaft und Getreide, das ist ja an mehreren Orten gleichzeitig entstanden auf der Welt, dann dazu führt, dass man Imperien, große Reiche, dass man Überschuss hat. Und
genau, und dass zivilisatorische, kulturelle Errungenschaften überhaupt erst dadurch möglich sind, dass quasi Arbeitskraft durch Arbeitsteilung freigesetzt wird und die Leute anfangen können, sich hinsetzen und denken können.
Ja,
also,
mehr oder weniger. Und damals, und es gab eben, er beschreibt es so, das habe ich auch so nicht gesehen, dass die Steinzeit wahrscheinlich ein paradiesische Verhältnisse waren für die damaligen Menschen. Was man auch daran sieht, dass eben zum Beispiel keine Knochen mit Mangelerscheinungen gefunden worden. Also offenbar waren die Leute gesund.
Ja, er sagt, die Leute haben sich natürlich wahnsinnig viel bewegt.
Das war es war ein Leben, das sehr vielfältig war.
Das sehr vielfältig war, dass als Gruppe, er sagt, und da, also sagen wir so, ich finde, das ist eine sehr steile These, wo man sagen kann sein, kann aber auch nicht sein. Also ich finde, er ist da vielleicht ein bisschen zu übereuphorisch. Das war auch so der erste Punkt, wo ich dachte, interessant, mal sehen irgendwie so, was er daraus oder wie er das begründet. Ne? Weil er sagt ja auch, auf der anderen Seite wurden natürlich auch Kinder geopfert, Schwache geopfert, Leute nicht mitgenommen irgendwie. Also
genau. Ist
die Frage, ob dieser paradiesische Zustand halt auf Kosten der alten, Schwachen und Kranken gegangen ist.
Mit Sicherheit, bei der Kindersterblichkeit ist das klar. Und aber es ging auch auf Kosten der alten und Kranken, die, wie er das da so beschrieben hat, man kann das ja
zurückgelassen.
Ja, oder erschlagen wurden.
Oder erschlagen wurden, ja, stimmt,
wenn
genau.
Wenn sie sich gestört haben, wurden sie erschlagen.
Genau. Genau, dass ältere Damen irgendwie immer so ein bisschen zusammengezuckt sind, irgendwie, wenn ein junger Mann hinter ihnen stand, weil sie Angst haben mussten, eine Keule auf den Kopf zu kriegen.
Genau, so. Das sind diese Anekdoten, die sich, da werde ich, glaube ich, immer dran denken, an diesen Steinzeitmenschen, also modernen Steinzeitmenschen, der in einer steinzeitlichen Art von Welt gelebt hat und dann erzählt, er hätte ganz viele Frauen erschlagen. Und das wäre traurig, dass er heute in dem modernen Leben, wie er jetzt lebt, mit Telefon und Fernseher keine Frauen mehr erschlägt. Da sieht man eben aber auch, wie flexibel Moral ist, dass man das wurde dann ja gar nicht mal so als so, offenbar nicht als negativ gesehen, dass einer in der Gruppe immer die anstrengenden Personen erschlagen hat.
Ja. Und ich glaube, das ist was mir bei dem Buch generell, glaube ich, so als Grundgefühl am meisten hängen geblieben ist, ist die große Flexibilität sämtlicher Werte, an die zumindest die moderne europäische Zivilisation so unverbrüchlich, die sie so für so unverbrüchlich hält, dass das alles sehr dehnbar ist und dass das über die im Laufe der Geschichte die unterschiedlichsten Wertungen erfahren hat. Und wenn man sich mal, sage ich mal, nicht nur die Geschichtsschreibung der Sieger quasi anschaut, dann, ich meine, das wusste schon Walter Benjamin, dass natürlich was ganz anderes bei rauskommen kann. Also und ja, das ist alles sehr plastisch, sehr viel plastischer. So, ne? Und er stellt ja dann auch zum, meinetwegen auch irgendwann, was weiß ich, Kulturverständnis, so humanistische Kultur, ne? Ganz am Schluss humanistische Kulturbegriffe gegeneinander, also kommunistischen oder sozialistischen Humanismus, nationalsozialistischen Humanismus, einen eher konservativen, religiösen Humanismus und stellt das einfach so nebeneinander und sagt, naja, die glauben das und die glauben das und das und das ist quasi so eine Art Ersatzreligion. Und das hat alles seine Berechtigung innerhalb dieses kulturellen Konstruktes, an das geglaubt wird.
Ja, und er sagt eben auch, dass zum Beispiel auch so ein Konzern wie Peugeot eigentlich nichts anderes ist als eine Religion.
Ja, das fand ich auch so eine These, wo man erstmal so denkt, hä? Mhm. Aber wo ich sagen würde, Religion, er hat natürlich einen Religionsbegriff, also er bezeichnet das als Religion, ich würde das als kulturelle Übereinkunft oder Ideologie oder irgendwas bezeichnen.
Das ist für ihn aber das Gleiche und das ist eben,
für ihn ist das Gleiche.
Also die Menschheitsgeschichte beginnt für ihn an einem Punkt vor ungefähr 70.000 Jahren, als die Menschheit einen Sprung gemacht hat.
Diese kognitive Revolution.
Ja, kognitive Revolution, das hat mit der Sprache zu tun, aber nicht nur, weil auch ältere Menschenarten offenbar eine Sprache hatten. Auch andere Tiere haben eine Sprache, können sich über Sachverhalte verständigen. Zum Beispiel Vögel können sagen, da kommt jetzt der und der, das und das Raubtier oder so. Was der Mensch konnte, was kein anderes Tier vermutlich kann, ist von etwas zu reden, was nicht existiert. Also gedankliche Konstrukte zu bauen, die stabil sind. Genau. Und dazu gehört, dass es, man denkt dann erstmal an Religion, das ist aber nicht alles, aber auch zum Beispiel ein
Geld,
Staat.
Geld zum Beispiel.
Geld zum
oder
Beispiel.
Staat.
Ja, Geld ist die stabilste Illusion, die es überhaupt gibt. Das funktioniert.
Ne? Ja, so. Ja. Also es ist wirklich, er sagt ja, sobald eine Gruppe über eine bestimmte Anzahl von Individuen rausgeht, brauchst du eigentlich diese Konzepte, diese kulturellen Konzepte, diese Illusionen, Religionen, um eine große Gruppe so zu organisieren, dass sie zusammenarbeiten, ohne dass der Zweck für das Individuum sofort ersichtlich ist und sich auszahlt. Das heißt, du musst eine große Gruppe einschwören auf eine Ideologie, an die alle glauben. Und er sagt auch, und das Faszinierende daran ist, dass quasi immer die Illusion der Glaubwürdigkeit tatsächlich real verankert zu sein scheint in den Gehirnen. Also es ist tatsächlich wie bei dem Geld irgendwie. Es ist tatsächlich so, die Leute glauben wirklich an den Wert des Geldes.
Natürlich.
Das stellt niemand in Frage. Und er sagt, das ist auch ganz wichtig. Also wenn du sowas implantieren willst, musst du ein kulturelles Konstrukt erfinden, was das glaubwürdig macht. Und quasi im besten Fall diejenigen, der nicht dran glaubt, irgendwie als Idioten dastehen lässt. Also wie bei einer Religion musst du die Leute wirklich drauf einschwören. Es muss alternativlos wirken.
Also mir ist es jetzt in den letzten Tagen, wo ich das und Wochen, als ich dieses Buch gelesen habe, ganz oft so gegangen, dass ich mir irgendwo saß und dachte, das alles, womit ich mich jetzt beschäftige, das existiert gar nicht. Das existiert nur in den Köpfen von Menschen.
Ja.
Und was existiert, ist, dass ich hier bin und hier rumlaufe und die anderen auch.
Genau.
Ja, und dass wir irgendwie unsere Strategie gefunden haben, jeden Tag genug Kalorien für uns zu bekommen. Ja, das ist eigentlich die Wahrheit, die ganze Wahrheit.
Genau, so. Dass es im linken Fuß zwackt vielleicht auch noch.
Genau.
Oder so.
Und ich hatte das jetzt gerade auch nochmal komischerweise an Margaret Thatcher erinnert, weil die hat das auch so auf so eine negative Weise auch mal so gesagt. Sie hat ja irgendwann mal gesagt, there is no such thing as society. Also es gibt keine Gesellschaft.
Ah, hat sie?
Es gibt nur Personen und Familien und Leute und Häuser. Es gibt keine Gesellschaft, weil man sie gefragt hat,
um diesen Neoliberalismus quasi zu rechtfertigen.
Den extremen Neoliberalismus, genau. Aber also man kann eben solche Werte tatsächlich dann auch, und es passiert ja auch immer wieder, einfach sagen, das ist gar nicht da. So wie es eben auch Gruppen gibt, die ihr eigenes Gesetz für sich leben und sagen, das Gesetz, was außerhalb gilt, das ist für uns nur ein Stück Papier.
Naja, aber wir erleben das ja auch gerade wieder mit alternativen Fakten. Wo einfach der Realität, an die wir glauben, halt einfach eine andere Realität entgegengestellt wird. Denn es ist halt keine Klimaveränderung. Also das, über was wir vorhin gesprochen haben. Ne? Man kann daran glauben, man kann nicht daran glauben. Irgendwie keiner von uns wird aus dem Stegreif einen Beweis dafür oder dagegen erbringen können.
Genau.
So, man kann an Wissenschaft glauben oder nicht dran glauben. Man kann an Überfremdung glauben oder nicht dran glauben. Und das sind alles Konstrukte, die über den Einzelnen und das Wissen und Bewusstsein und auch das Fassungsvermögen gerade bei Entscheidungsprozessen oft hinausgehen.
Ja, und dieser Punkt, als die Menschheit diesen Sprung offenbar gemacht hat, ich weiß nicht, wie man das beweisen kann, aber Archäologen können beweisen, dass dieses größere Organisieren oder dass man auch vielleicht sowas findet wie eben Höhlenmalereien, was auf Religion hinweist und so, dass das plötzlich da war. Und es hat aber noch keine Erklärung dafür gegeben, was das war. Ich musste da auch immer an 2001 Odyssee im Weltraum denken, was ja genau diesen Punkt, da geht ja gar nicht um diesen Punkt.
Da kommt halt einfach so ein Monolith.
Genau. Der steht und verleihen dieser Tierart irgendeine neue Art von Bewusstsein, was sie in die Lage versetzt, sich völlig anders zu entwickeln.
Ja, das, was man früher so den göttlichen Funken genannt hat. Ich meine, das ist ja zum Beispiel auch in Europa dieses Phänomen der Aufklärung. Also, gibt's ja in anderen Kulturkreisen, in Asien zum Beispiel, gab's ja keine vergleichbare Entwicklung. Und da merkt man ja auch, dass Kulturen teilweise
tatsächlich... Da würde ich aber widersprechen. Also weil ich denke, ein Asiate würde sagen, es gab bei uns keine Aufklärung, weil wir schon aufgeklärt waren. Konfuzius
es gab nicht zum gleichen Zeitpunkt eine gleichgeartete Form von Aufklärung, die dieses Weltliche und das also Säkuläre und das Profane quasi erstmal scheidet. Das gab es in anderen Kulturen vielleicht zu ganz anderen, zu anderen Zeiten, aber glaube ich auch mit anderen Vorzeichen, die eine Kultur dann doch nachhaltig beeinflussen.
Naja, das ist so die Frage. Also wenn ich jetzt den Konfuzianismus nehme, dann hat man da versucht, auch ein das Zeitalter der Vernunft beginnen zu lassen. Es geht ja sehr stark um persönliche Regeln, wie verhalte ich mich den Menschen gegenüber, der Gemeinschaft gegenüber. Und das ist alles auf Vernunft basiert und so soll, wenn sich alle daran halten, dann geht es den meisten Menschen gut, sagen wir mal, oder besser, als wenn es nicht so wäre. Und da ist es klar, okay, da geht es darum, ein Staatswesen zu gründen. Aber war das bei der Aufklärung nicht vielleicht auch so? Also bei unserer westlichen, bei unserer europäischen Aufklärung, war das nicht im Grunde genommen auch eine neue Gründung von Staaten mit einer neuen Ideologie oder Reichsgründungen vielleicht sogar? Ja, ich meine, die napoleonischen Kriege wurden unter diesem Vorzeichen geführt, dass man den Fortschritt.
Nein, das war sicherlich eine Folge der Aufklärung irgendwie, aber dass die Aufklärung selbst hat sicherlich was mit Wissenschaft in erster Linie zu tun. Mhm. Also erst eine wissenschaftliche, dann eine philosophische und dann vielleicht eine politische.
Gut, und dann müsste man die Frage stellen, warum. Ja, aber es hat ja auch in anderen Kulturen Wissenschaften gegeben. Also die Wissenschaften waren ja zum Beispiel in China, aber auch im arabischen Raum waren ja viel entwickelter. Medizin und Astronomie.
Also naja, aber im arabischen Raum gab es ja so eine Art religiösen Backlash. Also die waren ja tatsächlich zu einem viel früheren Zeitpunkt im Mittelalter sehr, sehr, sehr viel weiter.
Ja.
Und dann gab es eine Konterrevolution von religiösen Gruppen, die gesagt haben, die Machtverlust gefürchtet haben. Ein ähnliches Ringen wie in der katholischen Kirche ja auch stattgefunden hat. Ich meine, auch da wurden Wissenschaftler ja exkommuniziert, verbannt, was auch immer. Mhm. Und es hat sich trotzdem durchgesetzt. Und das ist ja immer die Frage, so wie nachhaltig ist so eine Entwicklung? Mhm. Und jetzt gerade in den USA hat man ja das Gefühl, auch da würden gerne evangelikale Christen, würden ja auch gerne diese Wissenschaftsgläubigkeit quasi zurückdrehen. Also da gibt es ja auch mittlerweile über 50% der Bevölkerung oder an die 50%, die nicht an Wissenschaft glaubt.
Ja.
Also die einfach sagt, das ist ein Glaubenskonstrukt.
Mhm.
Das ist kein Fakt. Und das ist ja das, was wir immer noch in dieser Aufklärungstradition sind, ja so sprachlos macht. Dass
naja, aber es ist auch gut zu erklären, weil die Vereinigten Staaten wurden gegründet von religiösen Fanatikern. Hier die Pilgrim Fathers und so, das waren religiöse Fanatiker.
Das ist ja eine Weile her.
Ja, aber das ist als Basis da für diesen Staat.
Ja.
Es ist, das sind Leute, oder über Jahrhunderte haben sich dort Leute angesiedelt, die so radikal waren, dass sie anderswo rausgeflogen sind, sage ich jetzt mal, ohne das jetzt verharmlosen zu wollen.
Klar, du hast natürlich immer wieder Einwanderungswellen. Ja. Also ich meine, auch der Großvater von Donald Trump kommt ja aus der Pfalz.
Ja, ich weiß gar nicht, ob Donald Trump ein Evangelikaler ist oder ist er Baptist?
Sehr
oder
ich
irgendwie sowas?
Ich weiß gar nicht, was der ist. Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt irgendwas ist. Ich weiß nur, dass ein Teil seiner Familie jüdischen Glaubens ist tatsächlich. Mhm. Sein Schwiegersohn und seine Tochter.
Gut, das betrifft seinen Schwiegersohn, ja.
Genau. Ja, keine Ahnung. Mhm. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er ein religiöser Mensch ist. Das würde mich sehr wundern.
Na, aber er schafft es ja, die Religiösen an sich zu binden. Das ist ja das Interessante. Und er tut halt das, was die...
Ja, ich glaube, er tut einfach, was die gerne hätten.
Genau, er tut, was die gerne hätten.
Ja. Ich wollte nur sagen, so ein Backlash ist immer wieder möglich. Also dass ich glaube, was wir jetzt gerade erleben, ist, und ich glaube, wenn Harari jetzt nochmal das Buch schreiben würde, würde das auch anders enden. Und ich glaube, auch sein zweites Buch hätte einen anderen Schwerpunkt, weil dieses Ende der Geschichte, auf das ja diese ganzen Bücher so ein bisschen rekurrieren, also was ja immer so postuliert wurde, so mit dem Zusammenbruch des Ostblocks und dieses Ost-West-Kampfes, so gehen wir alle einer großen Demokratie entgegen und die Weltbevölkerung vereint sich und wir haben so eine Art Star Trek.
Ja, ich habe
Weltbevölkerung
anders verstanden, sein Ende. Also ich fand es sehr widersprüchlich, weil er auf der einen Seite ganze Kapitel sich dafür Raum nimmt, zu erklären, dass die Welt noch nie so gut war wie heute. Also er rechnet vor.
Nee, was ich jetzt sagen will, ist, dass er diese letzte Entwicklung, dass das Buch rauskam, bevor diese letzten politischen Umwälzungen auf der Welt stattgefunden haben. Quasi. Es geht ja zurück zum Nationalismus und das ist ja etwas, was er noch bestritten hat mit dem Buch. Also er sagt ja, es geht immer stärker auf Kooperation.
Aber vielleicht hat er auch recht. Also aus meiner Sicht, das ist natürlich auch mein Wunsch, sind dieses Wiedererstarken von populistischen und nationalistischen Kämpfen.
Ist so ein letzter Schluck auf quasi.
Das sind Rückzugsgefechte, würde ich sagen, weil wir eigentlich auf etwas zusteuern, und das ist auch brutal, weil wir nicht alle mitnehmen, auf eine Art globale Zivilisation, auf eine Art globale Kultur.
Na, im Prinzip haben wir das natürlich.
Wir haben
also,
aber nicht alle können daran teilhaben.
Nicht alle können daran teilhaben.
So,
ja, klar, du hast immer Verlierer bei Revolutionen.
Genau.
Das ist ja immer das Problem.
Genau,
ja.
Das habe ich jetzt auch in einem anderen Buch nochmal ganz gut beschrieben gesehen. Es gibt so ein Soziologe, der das entwickelt, es gibt bei uns heutzutage in den letzten 20 Jahren zwei Kulturen, die nebeneinander herlaufen. Das sind die regionalen, also in Deutschland, die sind im Deutschen verankert und sozusagen in ihren Regionen, da wo es dann plötzlich wichtig ist, ob man Ost- oder Westdeutscher ist oder Sachse oder Bayer oder was.
Ja, ja? Oder Badenser oder Württemberger.
Genau. Und dann gibt es Menschen, auch Familien, die international sind und die einfach nirgendwo mehr ganz zu Hause wären und die sich sozusagen auch untereinander organisieren. Und die sind ökonomisch und natürlich und kommunikativ und alles möglich extrem im Vorteil. Und das sieht im Moment so aus, als würden die ja, gewinnen, das, halt, aber es ist auch ein Klassenkampf.
Was halt als Eliten bezeichnet wird.
Ja, genau.
Zumindest von denen, die sich nicht diesen Eliten. Die fühlen sich nicht mitgenommen. Genau. Ja. Und man hatte schon das Gefühl, das artet in so einer Art. Naja, also Kulturkampf oder Bürgerkrieg will ich das jetzt nicht nennen, aber es fällt tatsächlich immer weiter zwischen Stadt- und Landbevölkerung auseinander.
Kann man so nennen, ja. Ich glaube nicht. Ich glaube, dass es auch in den Städten einen Bruch gibt, aber das kann man vereinfacht so sehen, ja.
Ja. Und genau, in den USA halt eben dieser Küstenstreifen und dem Flyover Country und genau, das gibt's in jedem Land, kann man das wahrscheinlich auch geografisch irgendwie tatsächlich benennen.
Ja, und meine Befürchtung ist eben, dass solange so ein Vertreter der regionalen Kultur in den Vereinigten Staaten an der Macht ist mit seinen Leuten, und das ist ja auch erklärtes Ziel zu sagen, wir kümmern uns hier erstmal um uns. Genau. Ja, so. Ja. Solange werden, und das ist ja auch zu beobachten, in anderen, also sag ich mal, Saudi-Arabien, Iran, Türkei, die werden stark und nehmen sich sozusagen, die werden nicht mehr aufgehalten durch, sagen wir mal, so eine Hegemonialmacht. Und das kann, ich würde denen gar nicht das Recht bestreiten, aber das sieht so aus, als würde das zu mehr zu Kriegen führen in der Region. Und macht die Welt dann auch wieder unsicherer.
Ja, also die Befürchtung, die habe ich ganz klar auch. Also, dass die Welt dadurch instabiler wird. Und das sagen ja auch sehr viele politische Beobachter oder Historiker, sagen ja, je stärker das eigene betont wird und je stärker der Nationalstaat oder je mehr der Nationalstaat erstarkt, je mehr die Grenzen dicht gemacht werden, je weniger auf Kooperation Wert gelegt wird, desto schneller kommt es zu Konflikten. Mhm. Völlig klar. Also deswegen wurde ja diese Nachkriegsordnung auch genauso aufgestellt. Also ja. dass die mit NATO, UNO, was auch immer, weil sich alle einig waren aus diesen schweren Konflikten des 20. Jahrhunderts, dass nur durch permanenten Austausch, kulturellen Austausch, Kooperation stabiler weltweiter Frieden gewährleistet werden kann. War ja die Nachkriegsordnung tatsächlich. Und man hat das Gefühl, dass das jetzt alles erodiert.
Ja. Ja. Das Dumme ist, dass man nicht weiß, was dabei herauskommt. Das ist das Unschöne.
Man hat auch das Gefühl, dass man sehr, sehr wenig Einfluss drauf hat.
Ja, also das würde Harari übrigens auch sagen, er sagt ja, dass die Geschichte sich chaotisch entwickelt.
Ja, und sagt auch, dass die Kultur stärker ist als die Menschen. Also er sagt ja, die Kultur bestimmt und der Mensch ist quasi das Opfer seiner Strukturen, die er irgendwann erfunden hat.
Und auch, und er bezeichnet es sogar, oder er sagt ja immer, es gibt Forscher, die sagen, ich möchte auch mal wissen, wer das, was wir
ja, ja, genau. Er hat leider überhaupt keinen, also es fehlt halt in Quellen, es fehlt ein Quellenanteil.
Hier ist eine Menge drin, aber viele, das ist nicht so klar zugeordnet. Hier
sind irgendwie magere 10 Seiten oder so.
Aber es ist eben nicht immer zugeordnet, wenn er sagt, es gibt Forscher, die behaupten zum Beispiel, große Zivilisationen seien eine Art Geisteskrankheit des Menschen, weil eigentlich nicht vernünftig zu erklären ist, wieso man, jetzt sage ich nicht mal Ägypten, aber man könnte auch unsere Zivilisation nehmen, wieso jetzt dann 100.000 von Menschen glauben, sie hätten was davon, wenn sie diese Pyramide bauen. Anders kann man sowas nicht bauen, als wenn man da irgendeine Art von geistigem Konstrukt, das wir gar nicht mehr so genau kennen, installiert, was darauf hindeutet, dass es eben nicht existiert. Da gibt es vielleicht noch ein paar Abbildungen von, aber die können wir nicht deuten. Wir wissen nicht, warum, wie die Pharaonen das geschafft haben. Nur mit Druck ging es wahrscheinlich nicht.
Ja, es gibt ja sogar aktuelle Strukturen, mit denen wir ständig kämpfen und für die es auch keine Antworten gibt. Wie, warum ist das Patriarchat in den meisten Ländern immer noch vorherrschend und nicht das Matriarchat, wenn alle davon ausgehen, dass Frauen besser kommunizieren können, empathischer sind und sich besser vernetzen. Ja, und er sagt dann auch, aber vielleicht sitzen wir ganz vielen Illusionen auf. Also wir sehen quasi einen Wald vor lauter Bäumen nicht. Er sagt, vielleicht stimmt das gar nicht, dass Frauen besser kommunizieren.
Ach so.
Also wo ich dann auch dachte, also ich dachte, ja, vielleicht gibt es tatsächlich solche Glaubensbekenntnisse oder solche Glaubenskonstrukte, in denen man so sehr drin ist, dass man tatsächlich nicht mehr erkennt, dass möglicherweise das Gegenteil möglich ist.
Das ist ganz interessant, was ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel, weil es sind Glaubenssätze, denen wir folgen, auch weil es für uns sozial einfacher ist. Also wenn ich mich jetzt sozusagen hier bei einem Essen bei dir an diesem Tisch setze und sage, ich glaube übrigens, dass Frauen besser kommunizieren als Männer und Frauen sollten viel mehr in Führungspositionen. Das ist ja erstmal nur ein Glaubenssatz. Dann würden alle sagen, ja, toll, brav und so, ich hätte alle Sympathien. Wenn ich das Gegenteil sagen würde, wenn ich sage, ich bin der festen Ansicht, dass Männer viel besser kommunizieren können als Frauen und Frauen gehören nicht in Führungspositionen, dann bin ich gleich sozial ausgegrenzt. Ja, was sozusagen den Schluss nahelegt, dass ich diese Position nicht nur wähle, weil ich sie schlüssig finde, sondern auch, weil ich gerne weiter eingeladen werden möchte. Ja. Und das geht so eng zusammen, dass ich das gar nicht mehr unterscheiden kann. So funktionieren ja Glaubenssätze, dass ich vergesse, dass ich oft nicht mehr daran denke, vielleicht mache ich das eine, glaube ich das andere, behaupte ich das dritte auch, weil ich einen Vorteil davon habe und nicht, weil ich sachlich.
Naja, oder was noch dazu kommt, außer dass man irgendwie gesellschaftlich halt plötzlich stigmatisiert wird. Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Naja, es kommt noch dazu, dass natürlich dieser Verlust von Gewissheiten, auf die man sich in einem Freundeskreis, in einer bestimmten sozialen Klasse, in einer bestimmten kulturellen Klasse sich darauf geeinigt hat, dass wenn man die in Frage stellt, da bröckelt natürlich auch so das Fundament, auf dem man steht. Finde ich, was man auch momentan gerade ganz schön an dieser also auch ein ganz, ganz heikles Thema, aber ich werf das jetzt trotzdem mal in den Ring irgendwie, dass zum Beispiel, dass ich das Gefühl habe, naja, es ist in linken, grünen Spektrum ist völlig klar, was für eine Rolle Flüchtlinge haben oder was wie Flüchtlinge sind.
Naja.
Und genauso gibt es im rechten Spektrum eine ganz klare Auffassung davon, was für eine Rolle Flüchtlinge haben, was für eine Art Mensch man da vor sich hat.
Ja.
Und ich behaupte, beide liegen falsch.
Ja.
So, aber diese Gewissheiten aufzugeben auf beiden Seiten würde bedeuten, sich aus diesem Konsens, den man sich die letzten 70 Jahre erarbeitet hat, das würde so viel Risse bekommen irgendwie, das würde eine unglaubliche Energie erfordern, zu sagen.
In unserer Gesellschaft einfach unterschiedliche Perspektiven, das muss man auch mal verstehen.
Aber auch dieses Differenzieren ist natürlich eine wahnsinnig anstrengende Angelegenheit, die unglaublich viel Energie bedarf, dass man halt einfach sagt, ja, es gibt Flüchtlinge, die sind so und so. Mhm. Es gibt aber auch welche, die sind halt ganz anders irgendwie. Und mit dieser Unvereinbarkeit oder mit dieser Unmöglichkeit des Schwarz-Weiß-Denkens, das ist einfach nicht sinnvoll, das darauf einzuwenden.
Ja.
Aber wo man halt einfach weiß, dass sofort acht alten 60er natürlich sofort Schaum vorm Mund haben, wenn man sagt, naja, vielleicht sind nicht alle Flüchtlinge freundliche Familien irgendwie, die alle in ihrer Heimatstadt Philosophie studiert haben und hierher kommen, um sich zu integrieren, wie verrückt.
Das ist eben auch aber eine Frage eben unserer Perspektive. Also wenn ich in meinem Viertel zum Beispiel zum Zahnarzt gehe, ich habe einen schwulen Zahnarzt, der hat eine ganz tolle Praxis und der hat jetzt vor kurzem einen syrischen Zahnarzthelfer, jungen syrischen Zahnarzthelfer eingestellt, der wahnsinnig sympathisch ist und fantastisch Englisch spricht, wahrscheinlich total gebildet ist und wenn ich was sagen könnte beim Zahnarzt, mich vielleicht mit ihm sogar über, es gibt ganz viele gemeinsame Sachen, mit denen ich unterhalten kann, über Netflix, über was weiß ich, über Filme, über Reisen, über Musik, so, weil er eben auch im Grunde dazugehört, genau.
Ja. Genau, aber
auf diese Art von, und diese Art von Gemeinschaft, und da sind wir wieder bei dieser globalen und der regionalen Klasse, hast du nicht, wenn du irgendwie selbst marginalisiert wirst und dass du dann das Gefühl hast, dass in deinem Haus auch noch Leute einquartiert werden, die du überhaupt nicht verstehst, du hast gar keine Ebene mit denen, und hast dann noch den Verdacht, dass die für die Zuwendung, die sie bekommen, nichts tun müssen.
Ja, und dass du die Zuwendung vielleicht sogar beschnitten bekommst, damit sie dahin umverteilt werden kann.
Und deswegen gibt es unter diese unterschiedlichen es gibt diese unterschiedlichen Perspektiven. Und ich glaube, das ist einfach zu verstehen, dass wir, das ist, glaube ich, ganz wichtig für uns zu verstehen, dass wir nicht die ganze Sache sehen. Das ist schon mal ein großer, dass wir nicht die ganze Wahrheit wissen, kennen.
Ja, aber ich wollte halt nur sagen, dass das halt, glaube ich, sehr klar auch politisch zuzuordnen ist einfach. Mhm. Und dass im linken Spektrum es genauso Glaubenssätze und Gewissheiten gibt wie im rechten Spektrum, die nicht angetastet werden dürfen, weil das einfach so die 10 Gebote sind, irgendwie, die einfach unverbrüchlich festzustehen scheinen. Und dass allein die Infragestellung dieser Gewissheiten halt, wie gesagt, einem den Boden unter den Füßen wegzieht. Und ich habe das Gefühl, das ist was momentan ständig und überall passiert, dass diese Gewissheiten einfach bröckeln. An allen Fronten. Weißt du, genauso wie diese Gewissheit bröckelt, dass diese Nachkriegsordnung, mit der wir aufgewachsen sind, immer weiter existieren wird und dass diese Demokratien, mit denen wir aufgewachsen sind, ein Selbstläufer sind. Also wir merken ja plötzlich, das ist alles verhandelbar.
Ja, genau, das ist alles verhandelbar. Also, ja. Du sagst wir hätten nicht gedacht, dass es das wäre und ich glaube es auch nicht. Um auf Yuval Harari zurückzukommen, sein Buch endet eben für mich mit so einer eigentlich widersprüchlichen Ende, dass er sagt, einerseits, die Verhältnisse waren noch nie so gut wie heute. Er rechnet auch vor.
Sagt er das?
Ja, also ja. Er rechnet zum Beispiel vor, es sind noch nie so wenige Leute in Kriegen und in Gewalt gestorben und so weiter und so weiter. Oder er rechnet zum Beispiel vor, wie leicht es wahrscheinlich ist, mit unserem zivilisatorischen technischen Fortschritt die Energieprobleme der Erde zu lösen, weil es so viel, anders als wir glauben, weil wir eben irgendwie noch Steinzeitmenschen sind, die frieren. Es gibt viel, viel mehr Energie, als wir brauchen. Und es gibt, man muss einfach nur auf das Ding kommen und wir sind wahrscheinlich ganz nah dran, das noch viel besser auszunutzen. Ja. Also, wir sind eigentlich, es ging uns noch nie so gut wie heute. Wir sind eigentlich kurz vor dem Paradies oder kurz davor, die Probleme ganz zu lösen. Aber wir sind eben auch genauso kurz davor, uns total zu zerstören.
Ne? Ja, aber ich denke, beides stimmt halt auch.
Beides stimmt.
Also es ist beides möglich. Also es ist beides im Bereich des Menschenmöglichen. Und das ist, glaube ich, dieser Widerspruch, den er ständig in diesem Buch aufzeigt und mit dem man tatsächlich leben muss. Und das finde ich aber halt eben genau das Schöne, dass halt dieser Widerspruch bei ihm so eingepreist ist, dass er halt ständig Fragen aufwirft und wo man wirklich die ganze Zeit denkt, stimmt, so habe ich das noch nicht gesehen. Es könnte auch genau so sein. Und
aber ist es nicht deswegen eigentlich auch ein Buch für unsere, ich sag mal, das postfaktische Zeitalter, wie es genannt wird, dass es so eine Art von Denken ist, dass man einfach verstehen muss, es gibt vielleicht gar nicht, die Fakten sind nicht so klar, wie wir denken, sondern es ist wirklich immer eine Sichtweise, was wir im Prinzip schon vorher wussten. Ja.
Klar, sagen wir so, deswegen verfängt das sicherlich bei uns so, ne? Dass man das Gefühl hat, mein Gott, also man denkt ja die ganze Zeit nur, warum habe ich das nicht schon vorher gewusst?
Ja,
so, das Buch wurde ja auch wahnsinnig rumgereicht.
Ja.
Und ich dachte immer, mein Gott, naja, also was soll dieser Hype? Aber es ist tatsächlich, glaube ich.
Er hat eine große Fähigkeit, das ist natürlich wie bei Historikern immer, zu 99% zusammengeschrieben aus anderen Sachen, aber eben doch mit einem sehr klaren eigenen Ton.
Und einem sehr klaren eigenen Ton und einem sehr originellen Ton, wie gesagt, den ich so noch nicht kannte. Es ist natürlich sehr gut geschrieben für ein Sachbuch, sehr unterhaltsam einfach. Man kann da so, ich habe das im Urlaub gelesen und ich konnte das nicht aus der Hand legen.
Ging mir genauso.
Und das passiert mir wirklich bei einem Sachbuch selten.
Die erste Hälfte,
ja. Ja, genau. Ja. Die zweite, ich finde auch, je weiter es nach hinten geht, desto
also man könnte sagen, wenn man es kritisch sagen will, es ist 100 Seiten zu lang, man hätte es 100 Seiten. Ab einem gewissen Punkt hat er auch alles gesagt. Aber irgendwie wollte er das alles nochmal durchdeklinieren. Zum Beispiel, ob es künstliche Menschen geben kann, was künstliche Intelligenz ist und diese ganzen Geschichten.
Ja, also ich finde auch schon bei der Industrialisierung irgendwie bin ich so phasenweise ausgestiegen. Kapitalismus, es war mir da ein bisschen zu breit gewalzt oder ich weiß nicht, da fehlte mir irgendwie die Konzentration.
Ja, genau.
Also das kann ich auch gar nicht mehr so genau wiedergeben. Aber was ich trotzdem ganz schön fand am Ende, so banal das ist oder vielleicht gerade weil es so banal ist, fand ich es irgendwie schon fast mutig, irgendwie das zu sagen, dass er sagt, was die Geschichte aber bis jetzt gelehrt hat, ist, dass die Menschen nie glücklicher geworden sind. Und man sich fragen muss, was will der Mensch eigentlich?
Das hat er so nicht gesagt. Er hat nur gesagt, man hat festgestellt, dass eben dann natürlich durch diesen Fortschritt und durch die Technik und durch die Bequemlichkeiten, durch den Wohlstand, der Mensch eben nicht glücklicher wird. Also es gibt keine historische Glücksforschung, das hat er auch gesagt. Und das fehlt eigentlich.
Ja, oder ich hatte den Eindruck, dass er sagt, naja, es wurde immer die Illusion vermittelt, dass Fortschritt gleichbedeutend mit zunehmender Wohlstand gleichbedeutend ist mit größerer Zufriedenheit. Aber man muss halt feststellen, die Menschen.
Und dann kommt er immer wieder auf diesen Punkt, dass Glück Das, wenn man das so wie wahres Glück eigentlich unabhängig von den äußeren Umständen ist. Und da finde ich, betreibt er, ich bin auch seiner Meinung, aber ich finde trotzdem, er betreibt im Grunde buddhistische Propaganda. Das ist das, was er macht. Ich habe jetzt auch über ihn gelesen, dass er jeden Tag 2 Stunden meditiert.
Ja.
Und das ist, das hat mich ein bisschen gestört, weil er eben immer so, er beschreibt dann die 4, 5 wichtigen Weltreligionen hintereinander, wie die so funktionieren. Ja. Aber der Buddhismus bekommt einen besonderen Rang.
Er kommt am besten weg, auf jeden Fall.
Am besten weg, ja.
Ich finde, er ist generell durchaus tendenziös in die eine oder andere Richtung.
Er ist Atheist, also er sagt ganz klar, dass es Götter nicht gibt, also aus wissenschaftlichem Standpunkt. Ist es vielleicht auch
ja,
so?
Ja, für ihn ist das eine a priori Tatsache.
Das ist eine Tatsache, genau.
Er lässt da keinen Zweifel dran. Das ist a priori gesetzt. Es gibt keine Götter, der Mensch hat das erfunden, um seine Schwäche und seine Hilflosigkeit zu kompensieren. Zack. Ja. Das ist bei ihm die Ausgangssituation.
Nein, er sagt es auch anders. Er sagt, es ist ein Weg zum Glücklichsein. Also es ist ein Weg, die Unzulänglichkeiten und das Leiden zu ertragen, wenn man sich eben etwas Größeres imaginiert, dessen Teil man ist.
Vielleicht habe ich das nur reingelesen, dass er das für geistig minder Bemittelte nur.
Ich gebe dir recht, es wirkt tatsächlich so. Es ist eigentlich alles für geistig minder Bemittelte, nur der Buddhismus nicht und eben dieser wissenschaftliche Atheismus nicht. Ja. Also der Buddhismus kommt eher so neutral weg, wo man denkt, wieso ist der da neutral? Und wie nennt man denn das? Wissenschaftlichen Objektivismus, Rationalismus, keine Ahnung, Naturalismus. Das ist eigentlich, das steht ganz oben. Also es gibt nur das, was es gibt.
Ja, trotzdem würde ich das, ich würde es uneingeschränkt empfehlen, weil das einfach, also ich muss sagen, jetzt beim zweiten Mal, ich habe jetzt nochmal ein zweites Mal so quer gelesen, weil ich gemerkt habe, ich bin nach dem ersten Lesen einfach gar nichts zurückgeblieben. Also ich glaube, das liegt einfach daran, dass man mit so einer unfassbaren Fülle von gar nicht so sehr Fakten, aber Anregungen konfrontiert wird. Mhm. Also eigentlich hatte ich jede dritte Seite, dachte ich so, aha, okay, da so habe ich das noch gar nicht gesehen, oder muss ich mal drüber nachdenken. Und es war jedes Mal so ein Aha-Effekt, dass das sich am Schluss irgendwie so völlig, das war so ein Nullsummenspiel. Das hat sich alles gegenseitig, diese ganzen Wellen haben sie so ein bisschen gegenseitig ausgelöscht. Ich wusste am Schluss eigentlich gar nicht mehr genau, was ich da eigentlich gelesen habe, außer dass es irgendwie total, dass ich es irgendwie spektakulär fand. Und es lohnt sich, das dann nochmal vielleicht reinzuschauen und nochmal zu überprüfen und vielleicht beim zweiten Mal auch zu gucken, was wird da jetzt eigentlich wirklich gesagt.
Ich würde mir wünschen, dass dieses Buch eben, anstatt wie er es offenbar macht, gleich ein zweites hinterherzuschieben, was die Leute dann kaufen sollen, dass dieses Buch, wie soll man sagen, immer wieder ergänzt wird. Also dass er im Grunde genommen 5 Jahre nach Erscheinen oder 10 Jahre nach Erscheinen noch ein Kapitel hinzufügt.
Aktualisiert.
Das kann man dann nochmal bestimmt ergänzen, weil es ist für mich ein wahnsinnig universales Werk, was auch sehr viel über unsere ganz aktuelle, moderne, der Mensch des 21. Jahrhunderts ist da beschrieben zum ersten Mal.
Und ich würde mir auch wünschen, dass in der Schule es halt mehr solche Ansätze gibt irgendwie, dass halt wirklich gefragt wird, warum, wie funktionieren diese Mechanismen? Mhm. Also dass man weniger, also manchmal hat man das Gefühl, es gibt in den Schulen ja auch schon solche Ansätze, ist natürlich über viele Fächer verteilt. Aber dass diese Querverbindungen stärker aufgezeigt werden.
Ja, die Schule kann nicht alles leisten. Also weil ich glaube, dass die Gedanken, die er hat, das ist ja so immer so auch so eine Art zweiter und dritter Gedanke, dann was auch in Frage zu stellen, das ist was in einer Diskussion stattfinden muss. Ja? Oder stattfindet. In einer Diskussion über Chemie oder Physik oder Religion oder und dazu musst du aber auch erstmal etwas haben, worüber du diskutierst.
Naja, gut, ich habe irgendwann mal einen Beitrag gemacht über die Zukunft der Bildung und da sagen ja viele Bildungsforscher, sagen ja, naja, es wäre halt viel sinnvoller, Bildung so aufzubauen, dass du die Fakten den Leuten einfach zum Lesen gibst irgendwie und dass dann in der Schule oder in der Universität nur noch die Diskussion stattfindet darüber, was haben wir gelesen, was ist davon hängen geblieben, was haltet ihr davon, wie kann man damit umgehen, ne? Und das passiert natürlich so nicht.
Da profitieren dann die am meisten davon, die diese Fakten gelesen haben oder wissen, welche Fakten wichtig sind und welche nicht. Also die aus bildungsnahen Hintergründen sind dann wieder im Vorteil,
wenn du das so machst. Auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, dass die Fakten natürlich so oder so bei den anderen, also ne, da wird dann dieses dürre Gerüst reingedonnert, an das sich hinterher keiner mehr erinnern kann. Ich kann mich da auch nicht mehr dran erinnern. Mhm. Ne, 1492, Entdeckung Amerikas irgendwie so, und es das Mittelalter gab. So. Alles andere habe ich mir, glaube ich, irgendwann selber erarbeitet. Also von dieser Schulbildung ist bei mir wahnsinnig wenig hängen geblieben, habe ich so das Gefühl. Und
ich glaube nicht, dass das stimmt. Ich glaube, das ist schon als Fundament da und dann hast du das dann nochmal wiederbelebt.
Vielleicht. Vielleicht ist das so,
Ja. Ich mache im Moment diesen als Bildungsurlaub diesen Französischkurs und entdecke mit Erschrecken, wie verschüttet doch dann die Fähigkeiten sein können, die ich mal hatte. Aber es ist dann umso besser, sich das mal anzusehen. Aber man lernt mit 50 nicht mehr so wie mit 15, leider.
Nee, das stimmt wohl.
Aber es gibt keinen Grund, pessimistisch zu werden. So, was hast du denn mitgebracht als zum Lesen?
Ich habe ein schwieriges Buch mitgebracht. Mhm. Und zwar A Little Life von Hania Yanagihara. Mhm. Ich lese den Namen mal so, wie er hier geschrieben steht.
Das ist ja schon eine Umschrift, also aus dem Japanischen vermutlich.
Nee, ich glaube, sie ist Hawaiianerin. Sie ist also US-Amerikanerin.
Sie ist Amerikanerin, ja.
Genau. Mhm. Und hat, glaube ich, hawaiianische Wurzeln.
Ach was.
Mhm. Ich habe es nicht so genau mir angeschaut. Ich habe sie nur im Interview gesehen und sie hat ganz klar eine polynesisches Aussehen. Mhm. Genau. Das Buch habe ich gelesen, eigentlich, weil Katja mich das irgendwann mal jetzt nicht, vielleicht nicht unbedingt empfohlen hatte, aber sie meinte, das hätte sie wahnsinnig mitgenommen. Mhm. Daraufhin dachte ich, jetzt lese ich mal ein Buch, was mich potenziell wahnsinnig mitnehmen kann und schau mal, was das für ein Buch ist. Also das war so ein bisschen der Auslöser und dass ich halt, dass das natürlich auch so ein bisschen Furore gemacht hat. Das ging durch die Medien ziemlich, auch nur als großer Aufreger irgendwie auf eine Art. Und ich dachte dann irgendwann, naja gut, dann lese ich jetzt mal diese 800 Seiten oder wie viel es sind, ja ungefähr. Und
worum geht's?
Anfänglich hat man das Gefühl, es geht um eine Gruppe von vier Jungs, mhm. die sich im College kennengelernt haben und man hat das Gefühl, das ist so eine Buddy-Geschichte. Mhm. Das fängt an am Ende des College und erzählt dann, wie die alle zusammen nach New York ziehen und wie jeder so seine Backjobs hat, um so seinen großen Traum zu verwirklichen. Also der eine will Architekt werden, der andere Künstler, der dritte ist dabei, eine Jura zu studieren und der vierte, was macht der? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Also alle bis auf einen in kreativen Berufen. Es wird so ein bisschen, der familiäre Hintergrund wird so ein bisschen beschrieben und ich fand das so mittelinteressant. Mhm. Also ich habe auch dreimal angesetzt irgendwie und dachte so, lese ich da jetzt weiter, dann kommt so auf Seite 80, stellt sich dann raus, als der eine Jude und mit seinem Freund Willem eine WG aufmacht, dass es offensichtlich noch eine Ebene darüber hinaus oder darunter gibt, wo irgendwas sehr Düsteres, womöglich Traumatisches im Spiel ist, als Jude sich eines Abends blutend, schwer verletzt vor Willem steht und sagt, ich brauche einen Arzt. Mhm. Und es relativ schnell klar wird, dass er sich das irgendwie selbst zugefügt hat. Also jetzt nicht, vielleicht möglicherweise sogar ein Selbstmordversuch, nicht ganz klar. Mhm. Und auch aus der Wahl des Arztes auch schnell klar wird, dass es da ein viel größeres Konstrukt von Problemen gibt, wo man jetzt gerade nur noch so die Spitze des Eisberges sieht. Er will nämlich nicht ins Krankenhaus, er will auch nicht irgendwie zu irgendeinem Notarzt, sondern er will nur zu Andy. Andy ist so der Arzt seines Vertrauens, der eigentlich gar keine für sowas gar nicht zuständig ist, sondern der ist, hat irgendein anderes Fachgebiet, aber er behandelt ihn und es ist klar, die beiden haben ein Vertrauensverhältnis, Andy weiß auch gleich Bescheid, was da passiert ist und wie sich rausstellt, ist Jude jemand, der sich selbst verletzt, also der sich ritzt, würde man das glaube ich auf Deutsch,
ja,
auf Deutsch sagen und dann steigt man halt immer tiefer und immer tiefer in seine Lebensgeschichte ein. Das wird halt immer so in Episoden erzählt, wo klar ist, dass das alles eine Folge von einem sehr, sehr frühen Missbrauch ist. So, also seine Lebensgeschichte heißt Jude St. Francis. Also der Name deutet schon darauf hin, dass er als Kind von Mönchen gefunden wurde. Er wurde als Kind, als Baby ausgesetzt. Mönche haben ihn gefunden, haben ihn aufgenommen in ein kleines Kloster, 4 oder 5 Leute und da hat der Missbrauch angefangen und hat sich halt durch sein ganzes Leben durchgezogen, eigentlich bis zu diesem Zeitpunkt, an dem wir ihn kennenlernen.
Mhm.
Und diese Episoden werden erzählt alternierend mit dieser Freundschaftsgeschichte.
Ja.
Also mit diesen 4 Freunden. Und es wird immer klarer, dass es eigentlich, dass diese Freundschaft eigentlich der einzige Lichtblick in diesem Leben ist. Also das ist so, dass der Fels in der Brandung sind, dass diese Freundschaft, diese extrem intensive Freundschaft, also vor allen Dingen zu Willem, das ist wohl seine Vertrauensperson. Hm. Die beiden anderen spielen auch eine Rolle, immer weniger, aber es ist trotzdem eine Freundschaft, die über Jahre und Jahrzehnte bestehen bleibt. Also das Buch fängt, ich vermute mal in den 60ern an und geht bis in die Jetztzeit. Aber was auch charakteristisch ist, ist, dass eigentlich das keine historische Einordnung gibt. Also man kann immer nur vermuten, wo man sich gerade befindet.
Zeitlich.
Es gibt keine zeitliche Einordnung. Also es gibt keine.
Spielt es in der Gegenwart oder in den 60er Jahren oder weiß man nicht?
Man weiß es nicht genau. Also es gibt keine einschneidenden.
Gibt es denn Handys?
Es gibt Handys. Also ich, wie gesagt, man kann vermuten, dass es in den 60ern anfängt und dass es bis in die Jetztzeit reicht. Also dass man jetzt in der aktuellen Gesellschaft befindet. Aber es gibt weder so 9/11 noch sonst irgendwas, was New York hätte, wenn du in New York lebst, irgendwie was so Referenzpunkt wäre, wo du dich irgendwie drauf beziehen müsstest. Und das macht diese ganze Geschichte natürlich total hermetisch, auch sehr klaustrophobisch, finde ich. Weil du natürlich auch merkst, dass das alles auch keine Bedeutung hat für die Protagonisten.
Genau, es hat keine Bedeutung.
Das wird einfach ausgeblendet, sondern die sind alle einfach mit sich, ihren Karrieren, ihrem Innenleben total beschäftigt.
Mhm.
Und vor allen Dingen halt eben dieser Jude, irgendwie sein Leben ist halt einfach von diesem Missbrauch, wird einfach komplett bestimmt und halt und diesen Strategien, die er anwendet, um halt zu überleben, also seine Überlebensstrategien.
Ja.
Das fand ich erstmal nicht uninteressant. Ich finde es auch wichtig. Es gibt nicht allzu viele Bücher über Missbrauch. Also mir ist da jetzt noch Nabokov eingefallen oder, ne, aber die werden selten aus der Sicht des Opfers erzählt.
Interessant, dass du sagst, dass Nabokov eine Geschichte über Missbrauch geschrieben hätte. Das ist lange nicht so gesehen worden, glaube ich. Also man würde das, du meinst Lolita, das ist heute klar, das ist Missbrauch.
Ja.
Das ist, ich glaube aber, das ist sehr stark, dass er keine Geschichte über Missbrauch geschrieben hat, auch wenn das faktisch Missbrauch wäre, wenn das passieren würde. Ne, sondern er hat es ja sehr stark aus dieser Täterperspektive geschrieben, von dem aus es so aussieht, als würde er verführt von einem 14-jährigen Mädchen oder was das war.
Aber das ist das Erste, was mir dazu eingefallen ist. Ich dachte, wie viele Bücher kenne ich jetzt eigentlich, die so eine heikle Thematik behandeln, ohne also nicht allzu viele. Vielleicht bin ich dem auch aus dem Weg gegangen bis jetzt, aber ich glaube, es gibt nicht so wahnsinnig viele. Deswegen dachte ich, ist das natürlich, muss man das, egal wie man das findet, wahrscheinlich schon irgendwie als Meilenstein betrachten, dass so eine Geschichte Missbrauch, es ist auch mit einer schwulen Liebesgeschichte verbunden. Es ist natürlich mit dieser Institutionskritik an einer katholischen Institution verbunden, die allerdings nie so, wie soll ich sagen, es wird nie eine Kritik formuliert, sondern es wird sehr aus der Psyche des Missbrauchten erzählt, der die Leute immer in Schutz nimmt.
Ja.
Also er hat immer das Gefühl, dass er der Schmutzige, der Schuldige, der Verführer ist, weil er einfach in diesem Kosmos aufgewachsen ist, in dem er das so damit infiltriert wurde, mit dieser indoktriniert wurde, mit diesem Narrativ, dass er eigentlich Zeit seines Lebens es nicht geschafft hat, sich daraus zu befreien und eine Außenperspektive wirklich einzunehmen. Mhm. Auch als er Anwalt ist und offensichtlich ein sehr taffer Anwalt, merkt man, also ist er einfach in sich zerrissen. Es gibt halt das Opfer und es gibt den funktionierenden Juppie, muss man schon fast sagen.
Ja.
Also, und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was genau finde ich so fragwürdig an dem Buch? Es wurde, glaube ich, sehr, sehr positiv rezipiert irgendwie, wo ich auch dachte, ist natürlich auch heikel, so ein Buch zu kritisieren.
Sind denn die Figuren glaubwürdig aus deiner Sicht?
Da fängt es schon an. Okay. Ja. Ich finde, es fängt mit der Glaubwürdigkeit der Figuren an. Ich würde sagen, jein. Also das, bei dem Buch gibt es ganz viel Jein.
Glaubst du, es ist ein kalkuliertes Buch, was im Grunde genommen darauf kalkuliert?
Kalkuliert ist mir zu kaltschnäuzig irgendwie. Also ich glaube, offensichtlich wurde das in 18 Monaten runtergeschrieben. Sie meinte auch, sie hatte das wie in so einem Wahn, also in so einem, so ein bisschen obsessiv runtergeschrieben. Ich habe mich auch gefragt, ob da so eine Camouflage irgendwie dabei ist, ob sie was erzählt, was sie halt in ein anderes Geschlecht, in eine andere Kontext, ne, und so weiter und so fort. Weil ihr erstes Buch ging wohl auch schon über Missbrauch.
Ach so. Ja, aber das ist ja die Frage, ob
aus der Täterperspektive auch ihren Sachbuch, weiß es jetzt nicht genau irgendwie. Also das scheint ein Thema zu sein, was sie sehr beschäftigt.
Ja, oder eins, auf das sie sich spezialisiert hat.
Ja. Ich hatte das Gefühl, dass was, genau, ich hatte das ungute Gefühl, dass was Kalkuliertes dabei ist.
Ja.
Auf der anderen Seite ist es schon sehr empathisch auch und sehr nah dran auf eine Art, wo ich dachte, also es muss schon auch ein Anliegen dahinter sein. Also das ist jetzt nicht nur kalkuliert, aber es hat was Kalkuliertes. Und ich bin immer wieder über diesen Satz von ihr gestolpert, wo sie sagt, sie wollte, dass alles ein bisschen zu laut aufgedreht wirkte, als ob man alle Kanäle einfach übersteuert hätte. Und wo ich dachte, warum sollte man das wollen?
Naja, das ist einfach, man muss ja ein formales Prinzip, also, oder es ist vielleicht einfach der Wunsch, auch eine formale Aussage zu machen, eine künstlerische Aussage zu treffen.
Ja, aber dieses Übersteuerte führt natürlich dazu, dass es ganz, ganz hart an der Kolportage oft entlang schrappt. Ja,
das ist immer die Gefahr.
Und das ist nämlich auch das, wo ich ein paar Mal fast ausgestiegen bin. Also im letzten Drittel und wo ich ganz viele Leute kenne, die gesagt haben, dass sie im letzten Drittel das Buch weggelegt haben und nicht weitergelesen haben, weil sie sich manipuliert gefühlt haben plötzlich. Und so ging mir das auch. Ich habe mich an einem bestimmten Punkt manipuliert gefühlt und ich dachte auch, an welche Art Manipulation hat mich das erinnert? Da dachte ich, Lars von Trier arbeitet so. Das sind auch Filme, also zum Beispiel Melancholia, an den hat mich das sehr, sehr stark erinnert, wo ich denke, ja, da weiß jemand genau, von was er spricht, aber die Art, wie er mich als Zuschauer in den Bann zieht und da reinzieht.
Also eigentlich nimmt er einen in Geiselhaft.
Nimmt einen in Geiselhaft. Das hat was wahnsinnig Manipulatives. Und da merke ich, da werde ich ganz schnell sauer dann auch.
Ja.
Und wo ich dann auch denke, das tut halt der Sache, das tut diesem Anliegen einfach nicht gut. Oder da wird es einfach ganz, 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 ganz schwierig.
Ja.
Weil sie halt immer noch einen oben draufsetzen, wo ich halt gesagt hätte, so stopp, jetzt reicht's mal irgendwie. So, ich habe verstanden, um was es geht. Es geht um Missbrauch. Und das ist ein schwieriges Thema, es ist auch ein sehr sensibles Thema. Da würde ich mir dann auf die Dauer einen anderen Umgang mit wünschen. Also das halt nicht noch mehr reißerische Szenen drin vorkommen, also spätestens als er dann auch nur über den Haufen gefahren wird, so denke ich so, jetzt reicht's mal, so jetzt, da steige ich einfach aus. Ich habe es dann trotzdem fertig gelesen, weil ich dachte, okay, die 100 Seiten, die kann ich mir jetzt auch noch reinziehen, weil ich auch wissen wollte, wie kommt sie denn raus aus der Geschichte? Und die Antwort ist, sie kommt natürlich gar nicht raus. Es gibt natürlich kein Happy End, sondern es wird halt einfach durchdekliniert, so Punkt.
Also es gibt kein Ende oder kein glückliches Ende?
Es gibt kein glückliches Ende. Mhm. Es gibt halt ein Ende. Ich fand, weißt du, auch da muss man sagen, es ist alles so doppelbödig. Mhm. Weißt du, natürlich, da jetzt ein Happy End hinzukonstruieren, wäre ja auch völlig verlogen. Mhm. Auch Quatsch.
Ja.
Aber den Protagonisten einfach immer so weitermachen zu lassen, ohne... Ich muss hier keine rettende Alternative angeboten bekommen, aber zumindest nicht immer das Gleiche. So, ne? Weißt du, natürlich kann ich auch verstehen, bei Psychosen, Neurosen, bei schwersetzenden Traumata hat das ja was Zyklisches. Ne? Also du kommst immer, wie in so einem Videospiel, immer wieder, stehst immer wieder vor einem Endgegner und hast das Gefühl, du kannst dich noch so sehr therapieren, da kommt nichts bei raus. Trotzdem finde ich das Verhalten der Umgebung nicht glaubwürdig, so wie das, weil die das alle unterstützen, dieses Verhalten. Und wo ich sagen würde, oder viel zu lange unterstützen, weißt du, wenn jemand sich 20 Jahre selbst verletzt oder 30 Jahre, da würdest du doch von dem Partner oder auch nur von der WG irgendwie erwarten, dass jemand mal sagt, du, pass auf, jetzt reicht's. Mhm. Wir liefern dich jetzt in irgendeiner Klinik ab oder wir bestehen darauf, dass du eine Therapie machst. Ansonsten holen wir dich hier nicht mehr aus der Scheiße raus. Das machen wir einfach nicht mit, weil...
Eine interessante Frage, weil ich finde, das ist ein Buch, was ausschließlich das Dilemma zeigt, in dem eine Person ist und nicht die Lösung. Und das ist natürlich jetzt ein bisschen viel verlangt von der Literatur, dass die, also vielleicht gibt es dann dadurch die Lösung in der Wirklichkeit. Ja.
Sagen wir so, ich fand das nicht realistisch. Also okay. Ich fand, das wird irgendwann halt einfach, hatte ich ja das Gefühl, die Autoren waren nicht daran interessiert, ein realistisches Setup zu machen, weil dann hätte sie die letzten 500 Seiten nicht schreiben müssen. So, da hätte man halt irgendwie schon nach dem 20., 30. oder 40. Lebensjahr sagen müssen, okay, jetzt vielleicht.
Also, aber was du ja eigentlich bemängelst, und das ist eine berechtigte Kritik, ist, dass die Hauptfigur keine Verwandlung durchmacht. Also es gibt keine Entwicklung.
Es gibt tatsächlich keine Entwicklung.
Also es ist immer wieder das Gleiche.
Es ist immer wieder das Gleiche. Was ich realistisch finde.
Ja.
Aber was ich durchaus realistisch finde. Was ich erstaunlich finde, ist aber auch, dass die Umgebung keine Entwicklung durchmacht. Die ziehen halt alle ihre Karrieren knallhart durch. Und und er wird auch noch adoptiert und alles Mögliche irgendwie, wo ich denke. Also es ist immer so eine merkwürdige Groschenroman, so ein Groschenroman-Setting außenrum. Okay. Also das wird in so eine heile Welt eingepackt, wo die Freundschaft so das rettende Netz ist irgendwie. Wenn es diese Freundschaft nicht gäbe, wäre alles ein Jammertal. Irgendwie.
Aber fühlt sich das dann nicht komisch an, wenn du dann liest, das habe ich in anderthalb Jahren runtergeschrieben?
Ja, also wie gesagt, ich habe das Gefühl, da passt alles. Irgendwas passt da nicht zusammen und das meinte ich mit, ich habe das Gefühl, bei diesem Buch ist irgendwas hochgradig fragwürdig und ich bin aber nicht drauf gekommen, was es ist. Also ich gebe das sozusagen an die Leser raus irgendwie und sage, wenn ihr wollt, lest das mal. Das ist durchaus ein lesenswertes Buch irgendwie, weil ich denke, auch wie das beschrieben wird mit dieser Selbstverletzung, das ist schon intensiv, also es regt zum Nachdenken an, es ist eine sicherlich wichtige Auseinandersetzung mit dem Thema in all seinen Facetten, aber irgendwas stimmt daran einfach nicht. Und ich weiß nicht, was es ist. Und jeder, mit dem ich drüber reden wollte, hat gesagt, ich habe das Buch abgebrochen.
Ah, was?
Und mir konnte aber auch keiner sagen, warum er es abgebrochen hat. Also alle hatten irgendwie dieses diffuse Gefühl, manipuliert zu werden.
Ja.
Oder haben gesagt, nee, mir war das irgendwann einfach zu viel.
Ja. Ist das vielleicht auch wirklich ein Genreproblem? Also dass du vermutest, es könnte eine Art, ich weiß nicht, Testimonial sein oder eigentlich eine persönliche Geschichte der Autorin. Dann wiederum ist es aber vielleicht auch total fiktiv, ja?
Mhm.
Und du wirst immer hin und her und an der Nase rumgeführt und du weißt nicht, worauf du dich einlassen sollst. Kann das sein?
Ich hatte halt einfach das Gefühl, dass die Art, wie dieses Buch geschrieben ist, diesem Thema irgendwie nicht gerecht wird.
Ah, okay.
Und ohne jetzt aber zu sagen, ich habe jetzt auch kein Patentrezept dafür, wie man es anders machen müsste.
Es gibt ja ein Buch, das ist ein ganz, ganz wichtiges Buch von Jonathan Littell, ich komme immer wieder mal drauf zu, wie heißt es auf Deutsch? Die Wohlgesinnten.
Die Wohlgesinnten, genau. Daran muss ich auch denken.
Da musst du
auch denken. Ähnliches Ding, dass man das Gefühl hat, auch da, ja, das ist tatsächlich sehr, sehr ähnlich. Ich musste auch ein paar Mal dran denken. Ich dachte, das ist gut, dass du das zur Sprache bringst. Wo ich auch denke, auch ein wichtiges Buch, ich finde, das muss es geben, aber auch sehr fragwürdig. Das ist auch sehr ein fragwürdiges Buch.
Ja.
Genau, weil man das Gefühl hat, ich glaube, genau wie bei dem Littell hat man das Gefühl, dass es so eine Art Sensation des Leidens gibt,
ja.
Was der so die so durchdekliniert.
Und was ist das Manipulative daran? Ist halt, dass du er nimmt dich mit und er ist ja hat ja wahnsinnig viele Fakten auch.
Ja, es
in
ist
diese,
alles
in diese Unterwelt, in diese Hölle des Holocaust und das ist halt ein, ja. Da fällt die Kritik nicht so leicht. Ja, das
und da fällt die Kritik nicht so leicht.
Also
genau.
Genauso wie hier,
da,
bei, wenn es wirklich um Missbrauch geht, da bist ja. du nicht jemand, der sagt, das ist alles Unsinn. Also ne, ja. Da macht ja. man sich weniger, es ist nicht so leicht, die Autorin anzugreifen.
Genau,
dann,
ja. wo wir wieder bei diesem Konsens, ne, man möchte sich nicht aus dem, man möchte beim Abendessen nicht derjenige sein, der genau. sagt irgendwie.
Und ich hatte bei Littell auch den, das ist jetzt schon viele Jahre her, wir müssen jetzt gar nicht lange drüber reden, aber auch, das war auch so ein Fall, wo ein Autor nicht mehr weiß, wie er aus, nach 500 Seiten nicht mehr so genau weiß, wie er aus der Nummer wieder rauskommt.
Ja, genau.
Und
genau.
dann noch 300 Seiten dazu schreibt,
ja.
die ganz offensichtlich, ich sag jetzt mal, an den Haaren herbeigezogen sind.
Ja.
Oder wo man dann versucht, wo ihm irgendjemand, er weiß es vielleicht auch selbst, naja, es muss aber irgendwie noch eine persönliche Entwicklung des Protagonisten geben, der im Prinzip vorher nur so eine Art Kamera war, der alles so
ja.
gezeigt
ja.
hat, was da passiert ist, aus
einer
interessanten Perspektive.
Das hat dich dran gestört irgendwie. Ich hatte halt das Gefühl, es gab ein Ende und dann gab es nochmal ein Ende.
Ah, so. Bei dem Littell.
Ja. Aber hier ist es ähnlich. Ich habe auch das, also es ist eine merkwürdige, es ist tatsächlich merkwürdig analog auf eine Art.
Ich weiß nicht, ob es nicht, ja, das klingt so kalt wieder, aber ob es nicht manchmal Sinn macht, bei Büchern das letzte Drittel und das erste Fünftel einfach abzuschneiden und das so mit ein, zwei Änderungen so rauszugeben. Oft ist das so. Ja, ich denke mal an diese schöne Anekdote von Gabriel García Márquez, der irgendwo im Exil war, als er seine 100 Jahre Einsamkeit geschrieben hat und das beim Verschicken an den Verlag, ich glaube.
Genau, 4000 Seiten nicht mitgeschickt wurden.
Genau.
Oder?
War zu schwer, konnte das nicht bezahlen oder es gab kein Verfahren, das ist wieder alles in den 60ern ja. gewesen, da so schwere Pakete zu verschicken und da hat er einmal so reingegriffen und das obere abgehoben und das war das Buch und das untere kennen wir nicht.
Das ist eine hübsche Anekdote.
Eine hübsche Anekdote. Vielleicht hat er einfach auf nur viel gestrichen. Ja,
ja.
Kann das so sein, ja.
ja.
Anekdote.
Ja, wobei
das ist da die Frage, ob das dann da so beim Littell würde ich es absolut so sagen, die letzten 250 Seiten kann man abschneiden, weil sowieso kein Ende mehr kommt. Es gibt da kein Ende. Also bei sowas und ich weiß nicht, wie es hier was wäre das Ende? Das Ende wäre ja tatsächlich dass eine Verwandlung stattgefunden hat oder dass vielleicht eine Lösung da ist oder dass eine Art Einsicht da ist und du siehst, okay, aber
ja,
so.
Ja, zumindest noch irgendeine andere, vielleicht ein Perspektivwechsel wenigstens. Mhm. Also, dass man vielleicht zumindest eine zweite Figur, die wirklich eine Stimme bekommt und die vielleicht einen ganz, ganz anderen Blick drauf hat. Sowas hätte ich mir vielleicht gewünscht.
Ja,
also aus dieser völlig hermetischen, nur das, was aus der Geschichte des Opfers zu erzählen, finde ich, ist immer problematisch.
Mhm.
Also gerade wenn das Opfer so verstört und neurotisch ist irgendwie, du kommst natürlich aus dieser Filterblase einfach nicht raus. Und ich finde, die berichtet dann außer dem Leiden im Endeffekt relativ wenig. Also ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was will das Buch mir jetzt eigentlich sagen, außer Missbrauch ist total schlimm und Leute leiden bis zu ihrem Lebensende und dann bringen sie sich um. Und ich denke, ja, klar. So, also es ist eigentlich eine Märtyrergeschichte. Ne? Es ist das Martyrium des Traumatisierten wird, durchleidet man mit. Und aber wo ich dann denke, vielleicht reicht das tatsächlich nicht. Vielleicht reicht das einfach nicht für Literatur. Ich weiß es nicht. Oder ich hätte mir irgendwas anderes noch gewünscht. Irgendwas.
Es scheint ja aufzugehen. Also es wird wahnsinnig gut verkauft, das Buch.
Also, ja, aber offensichtlich wird das nicht zu Ende gelesen.
Ja,
also
genau.
Das finde ich schon sehr erstaunlich. Ich habe niemanden gesprochen, der es zu Ende gelesen hat. Und ich habe es auch nur aus Pflicht, also weil ich wusste, ich werde das vielleicht besprechen, weil ich das halt, wie gesagt, es hat mich schon, also man, das ist ja auch das Ding, du kannst dich aus dem Sog dieses Buches nicht befreien. Das ist wie so ein Horrorfilm. Ne, du musst irgendwie wissen, irgendwie am Schluss, ob das schleimige Monster aus dem Schrank kommt oder nicht.
Ja, dabei ist es ja, wenn man es genau betrachtet, egal, ob es. Ne,
ja, und weißt du, und das Ding ist halt, da würde ich auch sagen, darum geht's halt nicht.
Ja.
Aber das, ja, ein schwieriges Buch.
Gut, jetzt habe ich ein Buch, das ist ein ganz besonderes Buch. Das habe ich auch nicht ganz gelesen, ist aber nicht ganz so schlimm. Werde ich auch noch tun, den Rest. Das ist ein Buch, was ich, glaube ich, nicht allein besprochen hätte, wenn wir es nicht bekommen hätten, geschenkt von einem unserer Hörer. Ah. Ich würde auch sagen, wer es ist, wenn ich es wüsste. Das ist jetzt irgendwie so ein bisschen, ich konnte es nicht entnehmen. Irgendwann hatte ich ein Paket, ein Päckchen und da war dieses Buch drin. Mhm. Und das war offensichtlich auch, ich habe irgendwann mal so eine Amazon-Wunschliste angelegt. Da war das drauf. Oder irgendwie haben wir kommuniziert, schickt uns Bücher, die ihr besprochen haben wollt.
Ja, ja.
Und das hat dieser Hörer gemacht und jetzt besprechen wir es. Es ist nämlich ein Lyrikband, Regentonnen-Variationen.
Oh, wir hatten noch nie ein Lyrikband.
Oder? Von Jan Wagner. Hatten wir noch nie Gedichte? Wir hatten Comics.
Nein,
und so.
Nein, wir hatten Comics. Ja.
So, und ich hätte das vielleicht auch gar nicht gelesen, wenn ich mich nicht dann doch auch verpflichtet gefühlt hätte, es zu lesen. Und ich fand es wirklich gut, weil es eine ganz andere Art von Lesen ist. Also ich habe das dann so gemacht, dass ich das zu mir zu so einer Art von Routine gemacht habe, jeden Tag ein Gedicht zu lesen. Auch nicht mehr. Man kann ja dann blättern und noch eins und noch eins und noch eins.
Ne? Naja, Gedichte werden ja ganz schnell, man hat ja das Gefühl, wenn man drei hintereinander liest, dann sind die völlig redundant.
Ja.
So, dafür sind die nicht gedacht.
Dafür sind sie nicht gedacht, genau.
Und ich habe ja auch irgendwo mal gelesen oder gehört, dass man Gedichte laut lesen solle, weil man nur so ihnen gerecht werden kann, weil einfach die Sprache eine ganz große, also die gesprochene Sprache eine ganz große Rolle spielt.
Ja, durchaus. Also was Jan Wagner macht, das sind sogenannte Sonette. Das wird ein Moment oder ein Gegenstand. Ein Mensch kann besungen, wird besungen sozusagen in diesem Sonett.
Ja.
Ich muss mich mal räuspern, so. Und das sind alles absolute Alltagsgegenstände, von denen man nicht gedacht hätte, dass sie poesiefähig wären. Ne? Das Weidenkätzchen zum Beispiel.
Also die Sonette sind alle
profanen Gegenständen gewidmet. Jetzt muss ich mal sagen, ob das, ja, profanen Gegenständen oder Umständen. Hier ist ein Koala, also Tiere sind auch dabei. Mhm. Ja, hier ist aber auch mal eine Anna dabei. Also Personen sind auch dabei. Schlehen, Mücken.
Also sehr viel Flora und Fauna.
Ja, genau. Und aber auch sowas wie Laken. Ne? Und dieses Laken ist zum Beispiel so ein Gedicht, da werde ich mich immer dran erinnern, weil eigentlich beschrieben wird, natürlich in einer wahnsinnig schönen Sprache, wie das früher war, als man bei den Großeltern war und diese Laken gefaltet wurden. Ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnerst. Ich weiß nicht, ob die gemangelt wurden oder was.
Bei uns wurden sie gemangelt.
Genau.
Ja, ja.
Und dann brauchte man zwei Personen. Deswegen hat man immer mitgeholfen, die das dann so, dann faltete man das da so ein. Dann kam da Lavendel rein und dann wurden die verpackt in diesen alten Holz, in diesen Holzkisten. Ne?
Na, ganz so weit erinnere ich mich nicht zurück. Irgendwie bei uns gab es eine Heißmangel, wo man die Sachen hingebracht hat und wieder abgeholt hat. Ich erinnere mich noch sehr, sehr gut an diesen chemischen Geruch und diese Dämpfe. Und man hat so tatsächlich Pakete bekommen in Seidenpapier eingeschlagen. Da erinnere ich mich noch. Die war bei uns eine Straße weiter. Genau,
ja, hier
war
ist die Heißmangel. Genau, hier ist es anders. Da geht es auch darum, wie das war, dass die zusammengelegt werden mussten. Und dann wurden sie irgendwie eingelagert, also als müssten sie da ewig lang liegen in diesen Schränken mit Mottenkugeln und so. Ja, das fand ich, und irgendwie gelingt es ihm halt durch die Sprache und durch dieses leichte Beschreiben scheinbar banaler Dinge, da auch so eine Sensation und Erinnerung hervorzurufen. Da kann man wirklich lange, lange drüber nachdenken, über so ein Sonett.
Und du hast ja jetzt eben gerade gesagt, das wird hier immer in Erinnerung bleiben. Das ist ja schon, das kann man ja nicht über so sehr viele Sachen sagen.
Genau.
Glaubst
du
das?
Es gibt hier einen Versuch über Servietten zum Beispiel.
Ja.
Ne? Oder über Maulbeeren.
Es sind ja alles oder es sind ja sehr viele Gegenstände, die so ein bisschen aus der Zeit gefallen sind. Also Laken, Maulbeeren, auch eine Serviette benutze ich nicht im täglichen Leben. Auch Weidenkätzchen, das sind alles Sachen, die ich mit einer Welt verbinde, die jetzt nicht mehr so ganz, ganz hochmodern ist. Ist das, hat da sowas rückwärts gewandert?
Ja, und das ist auch, glaube ich, die große Kritik, die man vielleicht an ihm üben kann oder die an ihm geübt wurde. Das ist alles so ein Versuch, einen einer bildungsbürgerlichen Biederkeit zu gefallen. Ja. Also schon allein
ich musste schon wieder ein bisschen an den Manufaktum-Katalog.
Genau, das ist das Manufaktum der Literatur oder der Gedichte. Ja,
der Lyrik. Das ist natürlich auch schon wieder jetzt fürchterlich vernichtend irgendwie.
Nein, ja, weiß ich nicht. Also ich sag's mal so, mir hat es gut gefallen, aber diese Kritik gibt es und das kann man nicht ganz von der Hand weisen. Ja. Und es ist eins der wenigen Gedichtbände, diese, sagen wir mal so, bei einem großen Verlag mit richtig Werbung und so. Ja. Er hat aber auch einen Preis gewonnen. Ich habe vergessen, welchen.
Ja.
Ja.
Es ist natürlich etwas, also ich muss sagen, ich habe ein bisschen mein Verhältnis zu Lyrik, also ich mag Lyrik wahnsinnig gerne. Ich lese es nicht, weil mir dazu tatsächlich oft die Konzentration fehlt. Ich musste mir das richtig, richtig vornehmen. Oder so, als wir einmal am Tag so ein Gedicht lesen. Ich habe eine Zeit lang mich ein bisschen mehr damit beschäftigt, weil...
Sind denn Gedichte nicht was eher was für Leute, die jung sind? So Jugendliche und so?
Naja gut, da gibt dann so Spoken Word Poetry oder sowas. Also das mag sicherlich, weiß ich nicht, kann ich so nicht sagen. Ich bin so ein bisschen mehr drauf gekommen, als Philipp mal eine Website entdeckt hatte, wo Lyrik vorgetragen wurde und wo es sehr viel um Lautmalerei ging, also eher so eine, wo mit Sprache gespielt wurde, was ich sehr interessant und auch sehr lustig fand. Ja. Also mir fehlt oft so ein bisschen mir fehlt oft ein bisschen der Humor irgendwie in der Lyrik. Und da war sehr viel Witz einfach dabei und sehr viel Ironie auch. Mhm. Und es wurde sehr viel mit Sprache gespielt irgendwie. Und das habe ich gemerkt, das war mir einfach sehr nah, wenn die Sprache selbst zum Gegenstand der Untersuchung wird. Und ich habe ansonsten nämlich Lyrik auch gerne oft mit sowas Elegischem, etwas Rückwärtsgewandtem verbunden und denke dann immer so an Männer in so Tweacher-Cats mit aufgesetzten Lederflicken, die irgendwas über rote Ahornbäume erzählen. Und,
interessant, dass du an Männer denkst, weil ich denke immer an Frauen, wenn es an Gedichte geht. Ja.
Ja, oder halt warme Lampenschirme, ja. Das ist so die Analogie dazu. Und aber ich denke oft, das ist so ein Klischee, was ich im Kopf habe. Und ich habe eigentlich lange nicht mehr überprüft, ob das überhaupt noch so ist irgendwie. Also ob die Lyrik, die ich als Lyrik verstehe, ob die quasi in die Popkultur abgewandert ist, weil ich finde, dass sehr viele sehr, sehr gute Songtexte gibt irgendwie, die gemeinhin mit dem, was man unter Lyrik versteht, durchaus gleichziehen.
Ja, im Englischen heißt es ja auch Lyrics.
Lyrics, genau. Genau. Und dass da sozusagen die Lyrik des 20. und 21. Jahrhunderts geworden ist. Und dass halt eben die Leute, die sich nicht der Popkultur verschrieben haben, sozusagen bei der klassischen Lyrik im Gedichtband hängen geblieben sind. Also das ist mal so eine Theorie, die ich einfach nur so im Kopf habe, die ich aber jetzt auch nie überprüft habe.
Gibt es denn einen Lyrikband, an den du dich erinnerst, der dich vielleicht geprägt hat oder den du so als Jugendlicher mit dir rumgetragen hast und so?
Nein, ich habe mich mit Lyrik tatsächlich nie wirklich beschäftigt.
Ja.
Und wie gesagt, das liegt jetzt nicht daran, dass ich Lyrik nicht mögen würde. Aber
bei mir waren es zwei, die mich sehr beschäftigt haben. Das war einmal von Brecht, Gedichte für Städtebewohner, heißt das so ein Band. Da wo so, ich fand das, ich weiß nicht, man könnte auch sagen, es ist stinklangweilig, aber ich fand das ganz beeindruckend, dass man ein Gedicht darüber schreiben kann, was sich überhaupt nicht reimt und auch gar keinen Rhythmus eigentlich hat, wie über den Bau der Moskauer U-Bahn und solche Geschichten. Das fand ich irgendwie in der Zeit, ich glaube, ich war unter 18, total spannend.
Ja.
Und da gibt es noch einen zweiten Band von Enzensberger, der ist sogar noch bekannter, aber ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt. Kannst du dich an ein Lyrikband von Enzensberger erinnern?
Also wie gesagt, wenn ich mich mit irgendeiner Form von, also einer Gedichtform beschäftigt habe, dann waren das meistens auch zuletzt, also das muss ich sagen, zuletzt eigentlich über meinen Sohn, waren das Sprachspiele, also Ringelnatz zum Beispiel. Und das ist ja eine ganz andere Form nochmal als diese Oden, Sonette an irgendwas.
Ja.
Und damit kann ich mich, wie gesagt, sehr identifizieren. Also dieses Sprache als Bausatz, mit dem man alles Mögliche machen kann. Also indem man halt Inhalte transportieren kann, die man aber auch wie so ein Lego-Bausatz alles mögliche andere damit machen kann. Und wo das dann auch schon so eine Schnittstelle mit Kunst hat, wo es dann auch um die Typografie quasi geht, irgendwie, wie du mit Buchstaben Formen zusammensetzen kannst. Also sowas finde ich wahnsinnig faszinierend. Mhm. Und da gibt's ja einige irgendwie, und ich habe den Namen jetzt auch nicht wirklich parat, die auch für Kinder, aber auch für Erwachsene geschrieben haben und die Timmy wahnsinnig fasziniert haben. Also ja. Wo es auch sehr, sehr lustig wird einfach. Gerade in der, ja, wo man das Gefühl hat, dass so Wörter laufen lernen, dass die ja quasi dann was auch sowas Amorphes, Tierisches bekommen, mhm, und Laute ausstoßen, wo dann die Lautmalerei zum eigentlichen Ausdruck wird. Also das fand ich wahnsinnig interessant zu sehen, mhm, wie Kinder auf sowas anspringen und wie das in die eigene Sprache integriert wird, mhm, und wie wir uns bestimmt über 2 Jahre hinweg immer wieder in Lautmalerei unterhalten haben und wie sehr das Tims Wortschatz immer noch prägt und ja, wie sehr das sein Sprachverständnis geformt hat.
Ist es nicht faszinierend, oder könnte man direkt schon wieder bei Harari anknüpfen, dass wir solche Wesen sind, die aus unseren Codes Kunstwerke machen, also aus unseren Codes, mit denen wir uns verständigen?
Ja, ne? Klar.
Dass das als Material dient für Kunstwerke, das ist doch ein faszinierender Gedanke.
Und auch für Spielerei, also dass man Lustgewinn daraus bezieht, ja, genau, dass man anfängt damit zu spielen, dass man Unsinn produziert.
Und es ist völlig,
oder also höheren Unsinn produziert, völlig zweckfrei.
Ja, man könnte vielleicht sich noch überlegen, wozu ist ein, gut, das ist bei der Musik auch so, dass man sich fragt, wozu ist sie eigentlich gut, ne? Also es gibt vielleicht, stärkt es die Gemeinschaft, zusammen zu singen, ja?
Ja, und ich meine, ich habe auch festgestellt, also dass diese Kommunikation, die ich mit meinem Sohn entwickelt habe, über sinnlose Lautmalerei, dass die uns wahnsinnig nah zusammengebracht hat. Also dass man quasi merkt, ne, man gibt so eine Art Impuls und dieser Impuls wird von dem anderen wieder reflektiert. Also so eine Freude darüber zu sehen, dass der andere dieses Zeichen verstanden hat, erweitert, umformt, wieder zurückgibt, also dass man quasi sich unterhält ohne Inhalt, und zwar nur über die Form kommuniziert, indem man einfach testet, wie weit man das ausreizen kann, so wie so ein Ping-Pong-Spiel, und dass so menschliche Kommunikation eigentlich funktioniert, also dass man testen kann, ob man den gleichen Humor hat, ob der andere das versteht, wie schnell er reagiert. Na, das ist schon fast wie Mathematik auch, also das ja, wo so Zeichensysteme einfach zur Kommunikation verwendet werden, wo du das ganz abstrakt, also wo so eine ganz abstrakte Ebene eingezogen wird. Fand ich wahnsinnig faszinierend, wie ein Kind das als Kommunikation benutzt und was da für eine Freude entsteht über dieses Erkennen, sich in dem anderen erkennen, in der Kommunikation sich erkennen und wie das Gemeinschaft tatsächlich kreiert. Ganz toll.
Ja, es gibt ja bei Kindern auch immer so Phasen, wo die plötzlich eine neue Ebene der Sprache kennenlernen. Also zum Beispiel, man kann eine Quatschsprache sich ausdenken. Das funktioniert. Man kann ewig lange Wörter machen.
Ja, man kann eine Geheimsprache entwickeln, indem man Buchstaben austauscht.
Ja, ja.
Eine Zeit lang bei uns wahnsinnig, so im Alter von 10, 11, 12. Ganz, ganz wichtig.
Genau. Ja. Man kann Unwahrheiten behaupten, ja, oder ausgedachte, ja.
Ja.
Das ist doch eigentlich interessant.
Ja. Und da finde ich es halt Lyrik natürlich immer ein guter, ich glaube, es wurde mir in der Schule sehr kaputt gemacht. Irgendwie, da mussten wir halt Hölderlin irgendwie auswendig lernen, uns vorne hinstellen und das runterbeten. Und ich glaube, wenn mir das da nicht so ruiniert worden wäre, wäre ich da viel früher, viel unbefangener wieder hin zurückgekommen.
Das ging mir auch so in der Schule. Also es gibt da, ich weiß gar nicht mehr, mehrere Gedichte, die wir da besprochen haben und vortragen mussten, wo mir nicht klar geworden ist, warum das schön sein soll. Ne? Also, also ein Kunstwerk ist ja das soll ja schön sein. Also irgendeine Art von Schönheit sollte man ja da erkennen können. Jedenfalls war das aus meiner Kindersicht so. Heute würde ich sagen, das ist nicht notwendig.
Es hat ja was Musikalisches oder was Rhythmisches. Oder wie du gesagt hast, es muss ja nicht mal was Rhythmisches haben. Ja. Aber es ist offensichtlich, unterscheidet sich die Lyrik ja von dem Prosatext in signifikanter Weise. Sonst würde man sich nicht die Mühe machen, das in ein anderes Schriftbild reinzupacken.
Ja.
Also keine Ahnung, wie das bei Brecht vor sich geht. Aber in der Regel geht es ja wirklich um eine Musikalität und
um Rhythmus. Und ich glaube, dass der Rhythmus natürlich früher, also die Sprache zu ordnen nach rhythmischen Elementen, natürlich auch dafür da war, um sich lange Geschichten zu merken, weil ja nichts aufgeschrieben wurde früher. Also die, das wissen wir ja, ne?
Interessanter Gedanke, ich hatte es gar nicht.
Ist alles im Versmaß, damit man das auswendig hersagen kann. Auch das Alte Testament im Original, er hat sozusagen eine Struktur, das kann man singen eigentlich.
Ja, das stimmt.
Ja, das ist in so einem Singsang kannst du dir das offenbar besser merken.
Mhm. Darüber habe ich nie nachgedacht, aber das macht natürlich Sinn irgendwie, dass die frühen Texte eigentlich ausschließlich in irgendeinem Versmaß geschrieben wurden.
Ja. Ja, die frühesten Texte, die man kennt, waren ja offensichtlich Abrechnungen.
Hammurabi und Gesetzestexte, Abrechnungen, stimmt.
Und dann so Übungen wie, ich soll kein Akkadisch sprechen oder so. Ich soll mit meinem Nachbarn kein Akkadisch sprechen.
Stimmt, der Harari, auch das beschreibt er ja.
Aber natürlich sind natürlich in der, wenn man sich jetzt die deutsche Literatur anguckt, die frühesten Texte, die es gibt, sind ja Lieder, also diese mittelalterlichen, ne?
Ja, religiöse Texte, Lieder, Bibelabschriften wahrscheinlich.
Na gut, aber das würde ich nicht als deutsche Literatur bezeichnen, sondern das ist.
Also du redest jetzt wirklich von Literatur, ja. Literatur. Also keine Texte, sondern Literatur.
Literatur.
Ja. Was ist denn der weißt du das aus dem Stegreif, der erste deutsche?
Ist es nicht das Hildebrandslied?
Hildebrandslied. Irgend so Minne, irgendwelche Minnegesänge wahrscheinlich.
Es gibt im Englischen diese Beowulf-Sage, die eben aber auch eine frühe.
Ach so, das kenne ich nur als Computerspiel.
Ja, die eine frühe. das ist eine frühe nationale Mythos im Grunde genommen, der aber gleichzeitig auch einen Punkt setzt, von wo aus man sagt, okay, das ist Englisch.
Aha. Ja,
das ist, glaube ich, auch immer wichtig.
Ja.
Was das angeht, geraten wir jetzt in gefährliches Halbwissen.
Genau, ein Zehntel Wissen bei mir. Ja.
Da hätte die Schule mehr leisten können, also bei mir ist das so.
Und ich hatte sogar Deutschleistung, aber das setzte ja dann irgendwie, das wurde später interessant.
Na, aber hast du denn in Deutschleistung, hast du denn da zum Beispiel mittelhochdeutsche Texte gelesen und so?
Nee, eben nicht.
Ja, wir haben eigentlich schon DDR-Literatur gehabt und sowas, aber eben nicht.
Das meine ich, es hat halt zeitlich, man geht ja auch da chronologisch vor, soweit ich mich erinnern kann. Also wenn man erstmal in der Oberstufe angekommen ist, wo man Leistungskurse damals noch belegt hat, war man quasi schon so weit fortgeschritten, dass man diese ganzen, also ich weiß gar nicht, wo.
Bei mir fing das an mit Werther. Also 11. Klasse und dann kam Werther.
Ja. Ich glaube auch, dass das war so.
Und dann hatte man schon mal den Goethe etwas leichter eingeführt, weil das ja so.
Schiller irgendwie sowas. Lessing, Schiller irgendwie sowas. Ja. Da fing das bei uns wahrscheinlich an.
Gut, aber Lessing, wie heißt es noch von Lessing?
Nathan der Weise.
Ja, genau. Ja. Ich fand das unglaublich langweilig. Also damals.
Ich erinnere mich einfach gar nicht mehr.
Und dann an Werther, habt ihr denn den Werther auch gelesen? Weil das fand ich wahnsinnig, das hat
also ich weiß
mich
nicht,
unheimlich das interessiert als Jugendlichen, weil da geht es ja um so eine unerfüllte Liebe. Ja, und um
es ist ja auch eine Pubertätsgeschichte.
Obwohl der Werther über 20 ist, aber es ist Pubertät, wie der sich auch, also dieses konsequente sich in so ein romantische Sicht verlieren. Und das muss natürlich dann auch mit dem Selbstwert.
Naja, nun gut, man kann natürlich sagen, ich würde sagen, die ganze deutsche Romantik ist natürlich so eine verlängerte Adoleszenz gewesen, auch innerhalb der deutschen Geschichte durchaus. Also diese ganze nationale Aufbruchsbewegung, das hat ja durchaus was, junge Männer, die glühen für irgendwas.
Mm, genau.
Das hat ja sowas Spätpubertäres.
Ja, genau. Ja, wollen wir noch ein Buch besprechen, was wir nicht gelesen haben?
Auf jeden Fall. Also. Das wird ja immer eingefordert, wenn wir das nicht tun. Also sollten wir es auf jeden Fall machen.
Ich habe einen Vorschlag, ich weiß aber nicht, ob du es gelesen hast. Und zwar ist das die Gewinnerin des diesjährigen Deutschen Buchpreises, Inga Maria Mahlke.
Nee.
Archipel heißt das Buch.
Habe ich nicht gelesen.
Du weißt überhaupt nicht, worum es geht?
Ich muss gerade mal kurz meinem Sohn antworten, dass ich hier bin, aber gerade nicht kann. Du kannst da gerne einen Witz erzählen in der Zwischenzeit oder so.
Na, ich kann ja mal anfangen. Also dieses... Ich bin noch nicht entschieden, ob ich das lesen soll oder nicht. Eigentlich interessiert es mich schon. Es ist nämlich ein Buch über, also Archipel, damit ist eine Insel gemeint. Guck mal, wer viele von uns kennen. Nämlich die Insel Teneriffa.
Warte mal, das muss ich gerade mal kurz.
Hallo Timmy. So lange brauchen wir gar nicht mehr. Grüß dich. Alles klar? Ja.
So, kurze Unterbrechung. Teneriffa, war das letzte, was ich gehört habe.
Genau. Es war, glaube ich, schon interessant, dass bei diesem deutschen Buchpreis, der ja auf der Frankfurter Messe vergeben wird, in die engere Wahl kamen entweder nur Autoren, die nicht als Deutsche geboren wurden, sondern erst später wurden, oder Deutsche, die über Themen schrieben, die nicht in Deutschland spielten. Interessante Entwicklung. Und dieses auch von Inga
Maria. Aber eine zufällige Entwicklung,
oder? Gute Frage, ob das zufällig ist. Gute Frage. Also ich meine, gut, es kommt also jetzt hier der Nino Haratischvili und so weiter und Cecilia Barbetta. Das sind deutsche Autorinnen, die aber anderswo geboren sind, die für die Deutschen nicht die Muttersprache gewesen ist immer. Ne?
Ah, oh gut.
Die kommen jetzt langsam in die Literatur rein. Es fehlt also ein klassischer deutscher Autor mit einem klassischen deutschen Stoff fehlt. Die Inga Maria Marke ist zwar Deutsche, aber sie hat eben auch Vorfahren, die Spanier sind und die auf Teneriffa gelebt haben. Und das ist eine Familiengeschichte. Auf Teneriffa wird da beschrieben.
Gut, könnte natürlich einfach ein Zeichen dafür sein, dass wir doch einfach eine Einwanderungsgesellschaft sind.
Ja, natürlich. Und das sind ja auch alles Einwanderer, gegen die niemand was hat. Ja, das muss man so böse sagen. Das frage ich mich. Ist das ein Zeichen, dass wir eine Einwanderungsgesellschaft geworden sind, oder soll das das Zeichen aussenden?
Ja, kann man sich fragen, beides wahrscheinlich.
Eins der Bücher, die in die engere Wahl kamen, war auch eins von Maxim Biller.
Ja, das Neue, das ist ganz gut weggekommen.
Soll diesmal gut sein?
Soll diesmal gut sein.
Ja.
Genau, und ich habe gesehen, dass sogar ein Buch von meinem alten Bekannten Eckhard Henrik Nickel auf der Shortlist zumindest war, oder auf der Longlist.
Auf der Longlist. Wer ist das denn? Longlist.
Mit dem habe ich in Heidelberg zusammen studiert und er hat, ich habe gerade erst entdeckt in der Süddeutschen, als ich meine alten, noch nicht gelesenen Ausgaben nochmal durchgeblättert habe, dass eine Besprechung drin war. Und die habe ich aber auch noch nicht gelesen, von daher kann ich dazu auch, ist auch noch ein ungelesenes Buch.
Würde dich denn sowas interessieren, eine Familiengeschichte aus Teneriffa, die wohl insofern besonders ist, als sie rückwärts erzählt wird?
Ach Gott, also warum nicht? Also ich fand das interessant, als ich mal auf Gran Canaria, bekannterweise die Nachbarinsel, das muss man wahrscheinlich.
Warst du denn eigentlich schon mal auf Teneriffa?
Erklären, nee, auf Teneriffa war ich eben noch nicht. Mhm. Ich habe nur einmal auf Gran Canaria, weil das Wetter schlecht war, so ein altes Gutshaus besichtigt. Mhm. So eine Finca, allerdings innerorts von dem offensichtlich reichsten Menschen des Ortes. Und ich war überrascht darüber, wie unheimlich das Haus war. Es war offensichtlich, also es sprach von einer Gesellschaft, die schon sehr, sehr, sehr anders funktionierte auch. Also eine rural geprägte Gesellschaft, sehr abgeschieden, ganz offensichtlich. Das war ein Haus aus dem 17., 18., 18., 19. Jahrhundert. Und so die Ausstattung der Räume, das war sehr, ich weiß nicht, die Fotos der Menschen, die darin hingen, die Gegenstände, die darin hingen, es wirkte sehr düster. Und ich hatte da so mit diesen Inseln erstmal nicht in Verbindung gebracht und dachte aber dann, als ich da rauskam, ich dachte, das Leben da muss unglaublich hart gewesen sein. Und von daher fand ich das schon interessant, weil ich gemerkt habe, dass man hatte immer nur dieses Urlaubsding, aber wo ich gemerkt habe, ich weiß sehr, sehr, sehr wenig über diese Kultur, wie die da eigentlich funktioniert hat. Fand ich schon interessant, ja. Dass es von rückwärts erzählt wird, heißt was?
Dass es in der Gegenwart beginnt und dann langsam in die Vergangenheit erzählt.
Mhm. Ach, das kann ja auch interessant sein.
Ja, ich habe jetzt auch nur Besprechungen davon gehört. Das heißt, es klingt erstmal interessant, dann nervt es aber. Also jetzt die Kurzfassung ist es ja.
Sagen wir so, ich bin immer sehr, sehr vorsichtig mit diesen deutschen Buchpreisgewinnern, weil ich immer das Gefühl habe, dass dieser ganze deutsche Buchbetrieb mir wahnsinnig fern ist. Ich lese ja auch fast nie deutsche Bücher und immer, wenn ich mal deutsche Preisträger lese, habe ich auch das Gefühl, dass ich auch denen wahnsinnig fern bin.
Aber vielleicht ist es überhaupt, müssen wir uns davon verabschieden, dass es deutsche Bücher gibt. Also nicht, es wird sie immer geben, aber das ist, sagen wir mal, eine Gemeinschaft der deutschen Literatur gibt oder so. Es gibt Bücher, die auf Deutsch geschrieben werden und teilweise in Deutschland entstehen, und es gibt Bücher, die, bei denen das nicht so ist, ja.
Ja, aber ich habe schon das Gefühl, dass es so einen Kanon gibt, der eine bestimmte Sprache und bestimmte Themen ganz stark bevorzugt. Mhm. Also, dass man in diesem Literaturbetrieb sehr viel größere Chancen hat, wenn man diese bestimmte Erwartungshaltung bedient, und ich sehe die auch immer sehr stark gespiegelt in diesen Preisträgern, da ich das Gefühl habe, da gibt es schon eine sehr starke historische Linie, die sich irgendwie so durchzieht, und wo ich aber merke, also ohne das jetzt genau überprüft zu haben in den letzten paar Jahren, aber da ich immer das Gefühl habe, das ist etwas, was ich oft wahnsinnig langweilig und uninteressant finde und was mich, meine Lebensrealität irgendwie nicht berührt. So. Und ich weiß immer gar nicht genau, woran liegt das denn irgendwie? Ist das einfach, dass dieser Kanon, dass die Leute, die das aussuchen, einfach so ganz anders, also ich habe immer das Gefühl, das sind so Bibliothekare, die irgendwie in Tübingen, weiß ich nicht, keine Ahnung.
Welche Bücher berühren denn deine Lebensrealität?
Naja, ich merke immer, dass ich diesem angelsächsischen,
Kommt das?
Ich finde ja, der Zugang ist immer sehr viel direkter, also weniger über Sprache tatsächlich, sondern es geht mehr um Inhalt, über Story. Und ich bin jemand, der gerne unterhalten wird, auch beim Lesen. Also ich habe keine Lust, mich irgendwie durch völlig kopflastige, immer schon hart an der Lyrik langschrammende Satzungetüme, das ist mir oft zu artifiziell, zu wenig.
Da sind, glaube ich, einige Bücher dabei, auch in der Shortlist, die so sind, die vor allen Dingen sprachlich beachtlich sind. Also schon alleine die Bücher der nicht muttersprachlichen Deutschen. Ja, das ist ja auch, man spürt da angeblich einen ganz anderen Zugang zur deutschen Sprache, mehr Freiheit. Und auch, ne? Maxim Biller dagegen soll ein konventionelles, aber gutes, unterhaltsames und kluges Buch geschrieben haben. Aber dem konnte man den Buchpreis irgendwie nicht geben. Ne?
Er polarisiert wahrscheinlich einfach zu stark und hat sich, glaube ich, zu viel Feinde.
Tut mir leid für ihn, weil wenn er
ein
gutes Buch geschrieben hat, warum soll das nicht?
Naja, sagen wir mal so, ohne jetzt, glaube ich, zu sehr ins Wespennest zu stechen, würde ich mal behaupten, dass der deutsche Buchpreis und Literaturbetrieb, dass es da auch sehr viel drum geht, wer wen kennt irgendwie. Also kannst du mir nicht erzählen irgendwie, dass das völlig objektive.
Ich weiß es wirklich nicht.
Also,
angeblich geht es nur um die Texte.
Da müssten ja so eine Art Blindverkostung machen. Ich weiß nicht, ob sie das tun.
Ja, es gibt Preise, die so vergeben werden.
Und das fand ich auch gut. Also du weißt nicht, also ich finde das toll, wenn man nicht wüsste, hat das ein Mann, eine Frau geschrieben irgendwie, wo kommt er oder sie her, dass man erstmal diesen Text liest und dann wirklich den Text beurteilt. Das fand ich schön.
Ja.
Ich glaube nicht, dass es so läuft.
Ja, der deutsche Literaturbetrieb funktioniert nicht so, aber ich glaube auch, das hat auch mit der Nachfrage zu tun, weil Leser heute offensichtlich nicht nur einen Text haben wollen, sondern auch einen Autor dazu und ein Image dazu.
Ja, gut, aber du musst das als Preis ja nicht bedienen. Also gerade als Preis musst du das nicht bedienen, du musst das als Verlag vielleicht bedienen.
Na gut, das ist ja hier der Börsenverein des deutschen Buchhandels. Also die vergeben
das. Ach, das ist der Börsenverein des deutschen
Buchhandels.
Da habe ich mir nie Gedanken drüber gemacht, wer das eigentlich vergibt.
Deren Interesse ist daran, Bücher zu haben, die sich gut verkaufen. Oder dass Leute mehr Bücher kaufen wieder. Deswegen wird man diese Bücher raussuchen, von denen man glaubt, dieses oder ähnliche Bücher können wir in Zukunft verkaufen.
Ich habe ein bisschen das Gefühl, das ist halt ähnlich wie beim deutschen Fernsehen irgendwie, dass ja immer mehr zu dem Fernsehen wird, das darüber jammert irgendwie, dass der deutsche Fernsehzuschauer mittlerweile 70 ist, weiblich und nur ZDF schaut. Aber es wird immer mehr Programm genau für diese Zielgruppe gemacht. Und dann wird sich wieder darüber beschwert, dass nur diese Zielgruppe Fernsehen. Das ist also ein sie selbst perpetuierendes System. Und ich frage mich manchmal, ob das so im deutschen,
das hat aber jetzt,
in der deutschen Literatur auch sowas,
Was
auch so eine Entwicklung gibt.
Der große Unterschied zwischen dem deutschen Fernsehen, sofern das Öffentlich-Rechtliche gemeint ist, und dem Literaturbetrieb, ja, ist, dass die Literatur wirklich sich verkaufen muss. Also du musst die Leute wirklich überzeugen, davon 20 Euro für so ein Buch auszugeben. Ja. Und ich finde das nicht selbstverständlich. Also ich gehe eben öfter in die Bibliothek, wenn ich lesen muss. Für mich ist es nicht selbstverständlich, wirklich 20. Da muss ich echt einen Grund haben, das auszugeben, obwohl ich überhaupt nicht drüber nachdenke, wenn ich irgendwie essen gehe oder so, 50 Euro auszugeben.
Ja. Was ist der? Ich kaufe Bücher, wie ich Brötchen kaufen gehe.
Ah, schön.
Also das Bücher, es ist eines der wenigen Sachen, wo ich nicht drüber nachdenke. Also ich würde mir jetzt kein gebundenes Buch kaufen. Ich brauche kein Statussymbol im Bücherschrank stehen.
Wenn du die E-Books, die du kaufst, sind die denn nicht fast genauso teuer?
Nee, die sind deutlich günstiger.
Ja. Aber so die Englischen, ne? Oder wie?
Die Englischen, die kosten in der Regel, gut, da gibt's natürlich keine Buchpreisbindung.
Die kosten dann $3, $4, $5, $6
sieben Euro in der Regel, sechs, sieben Euro.
Na gut, da muss man nicht drüber nachdenken.
Und deswegen, das ist natürlich auch einer der Gründe, warum ich E-Books lese, das ist natürlich ein Kostenfaktor, klar.
Ja.
Und, aber ich warte halt meistens auch, bis es als Taschenbuch rauskommt und kaufe mir das nicht als gebundenes Buch.
Ah ja. Du bist aber nicht so vorbildlich, weil man kann ja auch im Buchladen ein E-Book kaufen für den gleichen Preis.
Das hast du mir schon häufiger, hast du mich darauf hingewiesen, und dann muss ich sagen, nein, ich kaufe beim Feind tatsächlich sogar.
Okay, dann kann ich dir gleich, wenn wir ausgemacht haben, eine gute Alternative nennen. Kriegst du es genauso. Du musst auch nicht zum Buchladen gehen und die Gewinne gehen nicht an den Feind.
Ja.
Okay. Wobei ich nicht, eigentlich kann ich als Autor nicht sagen, dass Amazon mein Feind ist, weil Amazon hat dafür gesorgt, dass ganz schön viele von den, also es wären sicher viel weniger verkauft worden. Von meinem Buch und vielleicht von vielen anderen auch.
Genau, jetzt wo wir den Namen schon genannt haben, irgendwie, genau. Also ich mache das wirklich, also ich bin bequem, ich bin einfach ein fauler Mensch, und wenn man mir.
Aber es gibt auch, naja gut, es gibt auch, du kannst auch E-Books kaufen, auch ohne, es gibt einfach eine andere Plattform, die von den Buchläden organisiert wird.
Ja, das hast du, auch darauf hast du mich schon mal hingewiesen. Aber es ist schade, ja nicht, steht da Tropfen, hüllt den Stein.
Ja.
Und der Mensch ist.
Und wenn du schon bei Amazon kaufst, kannst du zumindest zu Smile Amazon gehen. Kennst du das? Da gehen nämlich 5%, 0,5%, was nicht viel ist, des Umsatzes an eine
gemeinnützige
Organisation deiner Wahl. Ich unterstütze ja die Organisation von
der hungerleidenden Autoren.
Nee, die von Ulf Burmeier.
Ach, tatsächlich.
Eine Menschenrechtsorganisation, eine NGO gegründet hat, die es erleichtern soll, Verfassungsklagen.
Das stimmt, das hat er gemacht.
Zu machen. Und die kann man damit unterstützen. Ja. So, jetzt haben wir ganz schön viel Werbung gemacht. Also wenn schon Amazon, dann das bisschen, also kann man, das wissen die ja auch, kann man
das ein bisschen wie bei dem Glyphosat, einfach 10% irgendwie dann als Brachland quasi liegen lassen oder als biologisch betriebene Fläche.
10% wäre schön, ja.
Ja,
10% wäre schön. Oder
ich habe heute Morgen gerade gelesen und ich dachte, was für ein.
Oder wenn du, das war ja früher diese geniale Werbeidee, hinter der überhaupt nichts steckte. Wenn du einen Kasten Krombacher kaufst, dann
rettest du einen Regenwald.
Rettest du so viel Regenwald, wie oft, wie diese Fläche von dem Krombacher Kasten ist, also etwa ein Drittel.
Okay, also wenn du Alkoholiker bist, irgendwie kriegst du in deinem Leben so ein paar Bäume zusammen.
Absolut. Ja. Dann hast du am Ende des Lebens eine große Fläche, so ein großes Feld, so mehrere Fußballfelder, vermutlich.
Ja.
Wenn du bei Krombacher bleibst.
Was man natürlich dann tut, aus ethischen Gründen.
Gut. Noch mehr Werbung, für die wir nichts bekommen.
Aber ihr könnt uns gerne was dafür geben.
Ja.
Nein, natürlich nicht. Wir sind ja unabhängig.
Wir sind nicht käuflich.
Nein, wir sind nicht käuflich.
Gut, dann machen wir Schluss. Ich sage nochmal, was wir heute besprochen haben. Von Yuval Noah Harari, eine kurze Geschichte der Menschheit.
Genau, das halte ich dir mal vor, weil man den Namen nur ablesen kann.
Von Hania Jana Jihara oder Jana Gihara?
Jana Gihara.
Das heißt A Little Life. Ja. Ein wenig Leben auf Deutsch.
Ein wenig Leben.
Mhm. Genau. Und kann nicht ein kleines, sondern ein wenig Leben. Und auf Empfehlung eines unserer Hörer, mit großem Dank für die spendable Geste von Jan Wagner, Regentonnenvariation, ein Gedichtband. Und als letztes das Buch, was wir nicht gelesen haben, aber besprochen haben, von Inga Maria Mahlke, Archipel.
Ja, sehr schön.
Toll. Gut, ich würde sagen, dass wir jetzt auch bald Schluss machen. Oder ist dir noch was Wichtiges? Ach so, was wir vielleicht sagen können, aber ich will auch nichts Falsches versprechen, dass es nicht wieder so lange dauern wird.
Ja, aber der Sommer ist ja rum. Also ja. Sommerpause ist auf jeden Fall keine Ausrede.
Wir machen sicher auch eine Winterpause, aber das ist dann also eine Art Weihnachts.
Eine ganz kurze Weihnachtspause. Genau.
Ja. Weißt du schon, was du machst Weihnachten?
Nee. Hm. Also dieses Weihnachten weiß ich zum ersten Mal gar nicht, was ich mache. Hm. Und ich habe heute bei einem Blick auf den Kalender festgestellt, sind ja schon wieder nur noch 6 Wochen oder so. Ungefähr?
Ja, das stimmt. Also es in 2 Wochen ist der erste Advent, sage ich jetzt mal so aus dem Blauen heraus.
Und ich kann nur wieder meine Mentorin zitieren, Weihnachten kommt wie jedes Jahr viel zu früh und völlig unerwartet.
Naja, aber genauso ist es ja auch mit den kurzen Tagen. Das ist aber jedes Jahr wieder vergessen, dass es so kommt und ich bin jedes Mal wieder überrascht darüber.
Aber ich bin dieses Jahr auch noch ein bisschen überraschter, weil die Wärme, also
es ist
ja immer noch sommerlich und das macht das dann umso verstörender.
Tja, wenn das der Klimawandel ist, warum nicht? Und wie findest du die Abschaffung der Sommerzeit? Oder Winterzeit, ist noch nicht so klar, was abgeschafft wird.
Ich habe da unterschiedliche Meinungen, vereinbare ich in einer Person. Die erste Meinung ist, es ist mir eigentlich total egal, weil ich diese Umstellung gar nicht so schlimm finde. Irgendwie. Ich finde, sie hat durchaus ihre Vorteile, weil es im Sommer länger hell ist und im Winter wird es dafür morgens halt zu einer Zeit, wo ich mein Kind in die Schule schubsen muss, sieht man schon die Hand vor Augen irgendwie. Und das ist nämlich was, was vielleicht ältere Menschen vergessen. Das ist tatsächlich die Allerjüngsten und die Jüngeren halt morgens um 6:30 auf der Matte stehen. Und da hilft das einfach enorm, wenn man schon ein bisschen Licht hat irgendwann, wenn man aus dem Haus geht. Und ich finde halt, diese Abschaffung fußt auf einer Abstimmung, von der ich viel zu spät was mitbekommen habe, die ich überhaupt nicht repräsentativ, wo ich auch gar nicht wusste, dass die repräsentativ ist, sonst hätte ich vielleicht mitgemacht. Ich fand dieses ganze Art, wie das abläuft, finde ich sehr, sehr seltsam. Ansonsten können sie von mir aus die Sommerzeit auch in Gottes Namen lassen oder wieder zur Winterzeit zurückgehen. Da streiten sich jetzt alle wahnsinnig drüber.
Ja, ich wünschte, sie würden sich drüber streiten. Ich habe das Gefühl, es wird überhaupt nicht drüber diskutiert.
Nee, es wird irgendwas entschieden.
Ja. Genau. Und dann auch noch in Brüssel. Und ich finde gar nicht, dass das
der Ort ist, wo das entschieden werden sollte. Ja. Ja. Also ich habe auch das Gefühl, die Art der Abstimmung ist auf jeden Fall nicht korrekt.
Aber wäre es nicht vernünftig, einfach, da wir schon in so einer globalen Welt leben, nur noch eine Zeit zu haben, die für alle gilt und die lokale Zeit. Und die stelle ich ja hier mit der Sonne fest. Da wenn es 12 Uhr, wenn sie ganz oben steht. Also am höchsten Punkt steht.
Das sind jetzt so große Worte, die ich jetzt ad hoc kann ich jetzt gar nicht.
Ich finde, wäre das Beste.
Aber das ist doch dann irgendwie alle 50 Kilometer ist.
Genau, es ist eine andere Zeit. Ja. Und wenn du dich verständigst mit.
Würde man dann sagen, wir treffen uns 12 Uhr MEZ.
Es gibt ja diese Weltzeit, die in Greenwich gemessen wird. Die kann man ja nehmen, UTC oder wie sie heißt.
Greenwich.
Und warum heißt es so eigentlich Greenwich?
Weil die Engländer exzentrisch sind und alle so aussprechen, wie sie gerade Lust haben.
Ja, okay. Was in Greenwich? Es gibt ja auch diese andere Stadt, wie heißt sie denn, wie auch der Käse heißt? Worcester, genau.
Ja, auch genau, so und auch Gloucester.
Gloucester gibt es auch.
Genau,
gibt es dafür einen Grund? Ist es nur exzentrisch oder?
Wenn man Englisch studiert hat, dann weiß man wahrscheinlich, dass irgendwo irgendwas zusammengezogen wurde, irgendwie, was sich im Schriftbild nicht widerspiegelt. Gibt es im Deutschen ja sicherlich auch.
Ja.
Fällt mir jetzt gar nichts ein, aber.
Gut.
Ja.
Das heißt, sobald ich mich verständigen muss, dann ist alles im Grunde nur noch mit dieser einen Zeit. Ich weiß, wann ich losfliege, ich weiß, wann ich ankomme, wenn ich auf die Kanarischen Inseln fliege zum Beispiel. Und so lokal machen wir es dann. Das gibt es immer noch. Ich hatte zum Beispiel vor einigen Jahren war ich mal, wo war denn das eigentlich? Da hieß es immer, wir treffen uns nach dem Regen. Also ja, das ist so eine übliche Sache. Das ist dann mal um 5, mal das ist 5:30, aber es ist auf jeden Fall.
Muss ja irgendwo gewesen sein, wo es sowas Monsunartiges gab wahrscheinlich.
In den Tropen, ja, ich glaube, es war in der Karibik. Ja.
Genau. Da kann man
wir treffen uns morgen nach dem Vor- oder nach dem Regen. Nach dem Regen. Ja.
Ja. Hier regnet es ja nicht mehr, deswegen können wir das nicht nehmen.
Ja, das, aber man hat ja die Sonne ist dafür. Wir haben ja jetzt ewigen Sonnenschein. Wir haben sehr viel Sonnenschein gehabt. Man hätte an jedem Tag mit der Sonnenuhr perfekt die Zeit messen können. Das ist mein Vorschlag zu der Debatte. Also wenn wir uns schon vereinheitlichen, ganz europäisch, keine Ahnung oder so, dann kann man es gleich ganz machen für die internationalen Geschäfte und ansonsten regional.
Warum nicht?
Sag ich ja, warum nicht? So, okay.
So, dann möchtest du sonst noch irgendein Thema, was? Nein.
Da würde,
es würde uns noch unendlich viel einfallen, aber ich glaube, vielleicht ist es wie mit den letzten 300 Seiten irgendwie. Wahrscheinlich hört uns schon keiner mehr zu.
Das ist aber bei Podcasts sowieso so. Deswegen gibt es auch so wenig Klagen über zu lange Podcasts, weil wer keine Lust mehr hat, hört auf.
Genau.
Hat nur das Gute in Erinnerung, hat angefangen, irgendwas zu stören, weg.
Ja.
Wie beim Fernsehen. So, jetzt aber Schluss. Tschüss. Ja,
tschüss.